Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und ein fröhliches Hallo euch allen da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Hallo auch von mir.
Ich bin heute total gespannt. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, worum es geht. Deswegen kann ich auch noch so fröhlich hier sitzen.
Ja, dann lass uns direkt einsteigen. Pass auf. Was weißt du denn über, Trommelwirbel, Dr. Francis Tumblety?
Oh, das war, glaube ich, ein ganz aufregender Typ, ne? Sehr viel Skurriles, glaube ich, was sich um den Herrn rankt. Ich weiß tatsächlich gar nicht viel. Und das, was ich mal wusste, habe ich größtenteils da auch schon wieder vergessen. Also geht es heute um ihn?
Heute geht es um ihn, genau. Mm. Du weißt ja, ich war im Mai, war ich noch in London und habe auch spaßeshalber mal wieder einen Ripper Walk mitgemacht.
Ja, das weiß ich.
Da war natürlich auch wieder Tumblety-Thema. Mm. Und er war ein psychopathischer Irrer und höchstwahrscheinlich der Ripper. Mm. Und das ist ja alleine Grund genug, uns diese Person mal anzuschauen.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich habe so eine grobe Erinnerung. Puh, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber irgendwie in meiner Erinnerung war er eher so ein Trickster oder so, also jemand, der so ein bisschen betrügerisch unterwegs war. Und ich meine, war er nicht derjenige, der auch wegen Homosexualität Probleme bekommen hat?
Mhm, möglich.
Okay, ich bin sehr gespannt, ob das stimmt oder nicht. In meiner Erinnerung ist alles so ein bisschen durcheinander, weil wir haben ja jetzt beide schon seit etlichen Jahrzehnten uns damit beschäftigt und natürlich ist man auch an den Verdächtigen öfter mal vorbeigekommen. Nichtsdestotrotz, was alles sich zu merken, ist ja manchmal gar nicht so leicht. Von daher, ich bin sehr gespannt heute und ich hoffe natürlich, ihr auch.
Dann werde ich heute mal deine Erinnerung aufräumen und alle, die Tumblety noch nicht kennen, den werde ich jetzt mal eine sehr spannende Person näher bringen. Und wie wir auch beim letzten Mal bei James Melbrick gesehen haben, ist das halt auch echt spannend, in diese Leben von einzelnen Personen mal reinzuschauen in der damaligen Zeit und mal so zu erfahren, warum sind die denn so Verdachtspersonen geworden? Und deswegen habe ich auch gerade total Bock, verdächtigen Folgen zu machen und deswegen müsst ihr heute mit uns euch Dr. Francis Tumblety anhören.
Oh, ich glaube, da haben wir alle gar kein Problem mit. Es ist ja tatsächlich auch immer interessant und ich bin auch gerade so in der Stimmung. Also es ist ja auch so, da wir ja diese Verdächtigen in der Regel ausschließen können, in der Regel. Mhm. Ne? Wir wissen ja, manchmal ist es nicht so eindeutig, aber wir wissen ja nun mal nicht, wer es war. Und es ist ja auch, wir sagen es jedes Mal, nicht unbedingt das vordergründige Bestreben hier in unserem Podcast. Aber dadurch ist es auch oftmals ein bisschen, ja, man hat ja auch ein bisschen Spaß an der Spekulation und es ist so ein bisschen weniger düster manchmal.
Genau.
Kommt auf den Typ an. Genau. Ich glaube, der Herr Tumblety hatte schon so ein paar düstere Episoden in seinem Leben, oder?
Ja, aber das macht ihn ja vielleicht gerade deswegen auch spannend.
Ja, unbedingt.
Mhm. Pass auf, du kennst doch auch Stuart Evans. Mhm. Einen bekannten Ripperologen, auch ernstzunehmenden Ripperologen. Mhm. Und dir sagt wahrscheinlich auch Chief Inspector John Littlechild etwas.
Ja.
Und mit diesen beiden Personen fangen wir mal an, denn der Historiker Stuart Evans erwarb 1993 einen Brief, der heute als der Littlechild-Brief bekannt ist. Mhm. Heute haben wir es daher auch wieder mit einem Artefakt, einem Gegenstand zu tun von einem der damaligen Polizisten. Jetzt müssen wir sagen, dass Chief Inspector John Littlechild nicht persönlich an den Ermittlungen der Whitechapel-Morde beteiligt war. Aber er leitete damals den operativen Aufbau der sogenannten Special Irish Branch, die 1883 gegründet wurde. Später nannte man die nur noch Special Branch, weil die sich nicht nur mit der Bekämpfung von irischen Attentätern oder Extremisten beschäftigt haben, sondern allgemein eigentlich eine dauerhafte Polizeispezialeinheit wurde zur Bekämpfung von, ich sage jetzt mal, politischer Gewalt.
Es ist so interessant, wie sich viele dieser Special Branches, ne, auch die Kriminalpolizei am Ende, entwickelt haben, eigentlich aus so einem politischen Motiv. Es ging ja eigentlich immer um die Staatssicherheit erstmal bei der Gründung.
Ja, und viele interessanterweise halt auch zu der Zeit, ne, der Whitechapel-Morde. Mhm. Also plus minus 5 bis 10 Jahre mal. Aber das war eine unglaubliche Entwicklungszeit für die Kriminalistik und für die Polizeistrukturen und Organisationen.
Ja, obwohl die Detective Branch hat sich ja doch noch ein bisschen früher entwickelt, aber auch aus diesem Motiv, ne? Es ging ja um Anschläge gegen die Queen und dass man da besser ermitteln sollte und wollte. Und das ist schon ganz interessant.
Schauen wir mal in diesen Littlechild-Brief rein. Der ist ein Antwortschreiben von John Littlechild an den Journalisten George Robert Sims. die waren wohl auch befreundet, zumindest kannten sie sich recht gut. Und der Brief selber stammt aus dem Jahr 1913. Und wir haben das ja in der letzten Zeit häufiger gehört, wie sieht es denn da jetzt wieder aus mit der Provenienz, ne? Die Herkunftsgeschichte. Die ist hier ziemlich eindeutig, nämlich echt. Der Brief wurde zahlreichen forensischen Untersuchungen unterzogen. Er stammt aber auch direkt aus dem Bestand von George Sims und kam von da aus in den Handel. Und daher ist auch die Provenienz sehr eindeutig nachweisbar.
So weit, so gut.
Zumindest wird sie heute nicht mehr von den wirklich ernsthaften Forschern bestritten. Mhm. Und ich möchte diesen Brief gerne mal vorlesen, zwar nicht in seiner Gänze, aber zumindest den Anfang. Und zwar schreibt Little Child: Lieber Sir, ich habe mich sehr über Ihren Brief gefreut. Ich werde ihn in guter Gesellschaft aufbewahren, um ihn eines Tages vielleicht noch einmal zu lesen, wenn das Alter mich eingeholt hat und die Erinnerung an vergangene Zeiten Trost spenden mag. Da ich weiß, welch großes Interesse Sie an allen kriminellen und außergewöhnlichen Angelegenheiten haben, werde ich Ihnen nun noch einen weiteren Brief zum Thema Ripper zumuten. Briefe sind in der Regel nur lästig, wenn Sie eine Antwort verlangen. Dieser hier benötigt keine. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Ich habe niemals von einem Dr. D. in Zusammenhang mit den Whitechapel-Morden gehört. Unter den Verdächtigen befand sich jedoch nach meiner Auffassung ein Dr. T., was sich ähnlich anhört wie D. Er war ein amerikanischer Quacksalber namens Tumblety, der zeitweise häufig London besuchte. Bei diesen Gelegenheiten geriet er immer wieder in den Blick der Polizei. Bei Scotland Yard existierte eine umfangreiche Akte über ihn. Obwohl er ein Fall von Psychopathia sexualis war, galt er nicht als Sadist, was der Mörder zweifellos war. Seine Einstellung gegenüber Frauen war jedoch außergewöhnlich und von äußerster Bitterkeit. Eine Tatsache, die aktenkundig ist. Tumblety wurde zur Zeit der Morde im Zusammenhang mit widernatürlichen Sittlichkeitsdelikten verhaftet, vor dem Marlborough Street Police Court angeklagt, gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt, entzog sich anschließend dieser Kaution und gelangte nach Boulogne. Kurz darauf verließ er Boulogne und man hörte nie wieder etwas von ihm. Man glaubte, er habe Selbstmord begangen. Sicher ist jedoch, dass die Ripper-Morde von diesem Zeitpunkt an aufhörten. Was interessant jetzt an diesem Little-Child-Brief ist, dass mit diesem Schreiben 1993 Dr. Tumblety der modernen Forschung überhaupt erst wieder bekannt wurde. Also eine Person, die 1888 von Scotland Yard als verdächtig geführt wurde, die auch einem Little-Child bekannt war, aber die über die Jahrzehnte verloren gegangen ist und erst 1993 im Grunde im Fokus der Historiker und der Forschenden wieder auftauchte. Mhm. Und jetzt wollen wir uns gleich mal mit Francis Tumblety auseinandersetzen. Das ist, kann ich schon mal verraten, die Geschichte eines ungebildeten Jungen aus Rochester, der innerhalb weniger Jahre ein Mann wird, der sich als weltberühmter Arzt verkauft und dem tausende Menschen glauben und der am Ende zu einem der bekanntesten Ripper-Verdächtigen wurde, die es gab. Und damit ist es halt auch die Geschichte eines faszinierenden Selbstdarstellers. Und ich versuche heute nicht nur seine Biografie nachzuerzählen, sondern ich möchte versuchen, die Entstehung eines Verdächtigen zu berichten. Also schauen wir uns Francis Tumblety an. Es gibt, wie wir es leider häufig bei Menschen aus dem 19. Jahrhundert haben, über seinen Lebensbeginn und seine Anfänge kaum Informationen. Wir wissen, dass er wohl in Irland geboren wurde und das muss in dem Jahr 1830 oder 31 gewesen sein, denn auf seinem Grabstein von 1903 wird das Alter von 73 Jahren angegeben. Seine Eltern waren James und Margaret Tumblety und Francis war der jüngste von 11 Geschwistern. Irgendwann in den ersten 10 Jahren seines Lebens zog die Familie nach Rochester im Bundesstaat New York in Amerika. 1844 taucht das erste Mal der Name Tumblety in den Stadtaufzeichnungen von Rochester auf, und zwar mit Lawrence Tumblety. Das war der zweitälteste Sohn, der dort als Gärtner gearbeitet hat. Dann taucht noch der älteste Sohn Patrick 1849 auf, weil er als Feuerwehrmann aufgeführt wurde. Und wir wissen, dass am 7. Mai 1851 der Vater James stirbt. Da jetzt die Faktenlage für die Jugend von Francis Tumblety recht dürftig ist und hauptsächlich aus Aussagen besteht, die bis zu 40 Jahre später getätigt wurden, müssen wir jetzt hier sehr aufpassen, denn als das Interesse um ihn 1888 immer mehr zunahm, versuchten insbesondere auch gerade die Presse und die Medien, ihn als, ich sage jetzt mal, dubios erscheinen zu lassen. Und so muss man halt immer wieder aufpassen, wenn man so ein bisschen in seiner Biografie stochert. Was ist davon wirklich eine Fakt aus den frühen Zeiten, aus seinen frühen Anfängen? Oder was ist etwas, was ihm vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts eher angedichtet wurde?
Ja, das altbekannte Problem, ne? Wenn man sich da mit der Presse jener Zeit auseinandersetzt, sind das eben häufig eher Erzählungen als wahrheitsgemäß rekonstruierte Abläufe.
Ja, um mal so ein Beispiel zu nennen, ein ehemaliger Nachbar, der 1888 von Reportern über Francis befragt wurde, sagte, dass dies ein, Zitat, schmutziger, unbeholfener, unwissender, vernachlässigter und nichtsnutziger Junge ohne Bildung sei. Zitat Ende. Und das, glaube ich, war er nicht. Aber wir schauen mal rein. Denn es gibt natürlich auch Fakten, die wir haben. Und zwar, er lebt in Rochester und das liegt am Erie Canal, der fließt oder verläuft zwischen Rochester und Buffalo. Und auf diesem Fluss oder Kanal verkaufte man Mitte des 19. Jahrhunderts als Händler seine Waren auf Booten. Das waren dann so Dinge wie Bibeln, Medizin, Tabak. Und auch der junge Tumblety soll darunter gewesen sein. Er hat nur weniger mit Bibeln zu tun gehabt, sondern angeblich wohl obszöne und pornografische Literatur verkauft.
Ah, wie spannend. Übrigens denke ich gerade bei Rochester, New York, daran, dass da ja auch die Fox-Schwestern tatsächlich ihre Anfänge genommen haben. Also ein bisschen kuriose Verbindung vielleicht. Das dürfte ja gar nicht zeitlich so ein großer Unterschied gewesen sein. Wann war er da?
Das muss um 1840 beziehungsweise auch die folgenden Jahre gewesen sein.
Ja, spannend. Dann waren die ja gleichzeitig da und vielleicht hat er da ja auch mal einen Auftritt der Fox-Schwestern gesehen, wer weiß.
Möglicherweise, so groß waren die Orte damals ja noch nicht. Nach späteren Erinnerungen begann Francis zu dieser Zeit wohl auch in der kleinen Apotheke eines Dr. Lispenart zu arbeiten. Zumindest schrieb die Zeitung der Rochester Democrat and Republican am 3. Dezember 1888 über diesen Dr. Lispenart, er habe, Zitat, eine medizinische Praxis von zweifelhaftem Ruf gehabt. Mhm. Wir wissen das also nicht hundertprozentig, wer Lispenart war und ob er da wirklich gearbeitet hat. Aber es ist insofern interessant, oder ich führe das hier auf, weil die Medizin in Tumblety's, Dr. Tumblety's späteren Leben natürlich noch eine wichtige Rolle spielt.
Außerdem ist es ja auch ein zeitgenössisches Problem, denn gerade diese Quacksalberei war ja so Mitte bis Ende 19. Jahrhundert auch wirklich weit verbreitet.
Richtig.
Einhergehend natürlich mit dem Fortschritt in der Medizin. Die Menschen konnten das alles auch nicht mehr so richtig verstehen teilweise und dann konnte man alles Mögliche verkaufen. Da ist ja dieses berühmte Schlangenöl und solche Geschichten sehr bekannt und tatsächlich gab es da ja einige Leute, die die Menschen um ihr Geld betrogen haben und teilweise auch um ihre Gesundheit, nebenbei gesagt.
Und das gibt's ja leider immer noch, aber ich will jetzt hier keinen Riesenfass öffnen.
Nee, in der Tat, aber nun lassen wir das dahingestellt sein. Jedenfalls, das gab es auch schon damals.
Ja, und wir kommen da später auch noch dran vorbei.
Aha.
Wir springen jetzt mal in das Jahr 1850. Zu dem Zeitpunkt verzeichnet der amerikanische Zensus ihn immer noch in Rochester, New York, als jungen Arbeiter. Und kurz darauf taucht er im Stadtverzeichnis als Hausierer auf. Für uns ist ein Zensus oder ein Stadtverzeichnis natürlich Gold wert als Quelle, denn da können wir wirklich gut nachverfolgen, wo sich Personen unter Umständen aufgehalten haben. Und vor allem auch als was. Aber dann kommt auch schon ein kleines Problem, denn dann verschwindet er für einige Jahre aus den Quellen. Spätere Darstellungen behaupten, Tumblety sei nach Detroit gegangen und habe dort eine erste Praxis eröffnet. Vielleicht stimmt das, die Quellenlage ist dazu unscharf, deswegen kann ich das hier nicht wirklich als Fakt darlegen. Einen eindeutigen zeitgenössischen Beleg, dass Tumblety um 1850 in Detroit war, habe ich jedenfalls nicht gefunden. Es kann auch sein, dass er sich zu dieser Zeit erstmals als der Indian Herb Doctor bezeichnete, also der indianische Kräuterarzt. Das ist eine Kunstfigur, von der wir jetzt noch weiter hören werden und die ihn letztendlich auch berühmt machte. Aber auch hier ist die Quellenlage unscharf. Was wir sicher sagen können, ist, dass er 1856 in Kanada West, und zwar dem heutigen Ontario, wieder auftaucht.
Mensch, der ist aber ganz schön rumgekommen, ne? Das ist ja damals auch nicht so selbstverständlich.
Nein, ist ein guter Punkt, dass das jetzt auch schon auffällt. Das ist ein roter Faden, der sich durch sein komplettes Leben ziehen wird, wie wir sehen werden. In Ontario bezeichnet er sich aber definitiv und auch nachweislich als the well-known and justly celebrated Indian Herb Doctor.
Okay, ich sehe jetzt schon Fässer, die man aufmachen kann. Da werden wir ja ein bisschen zurückhaltend sein müssen heute, denke ich.
Ja, und zu dieser Zeit zeigt sich auch, dass er schon ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Und zwar schaltet er jetzt Zeitungsanzeigen. Und zwar immer nach dem gleichen Prinzip sind diese aufgebaut. Seine Argumentation in diesen Anzeigen ist ungefähr wie folgt. Ich bin außergewöhnlich. Die Ärzte vergiften euch. Insbesondere durch die Behandlung mit Quecksilber und die meisten Operationen sind völlig unnötig. Ich biete die einzig wahre Heilungsart, und zwar das alte Wissen der Indigenen.
Uiuiui, das ist ja wirklich nicht ganz unmodern. Ja, ich sehe, was da kommt.
Und er argumentiert auch, dass er da bereits Tausende mit geheilt hat. Und kommt doch kostenlos mal vorbei. Und ich erzähle euch was dazu. Er verkauft also auch Vertrauen. Und das ist auch ein Vertriebsmodell, was er etablieren wird. Denn in diesen kostenlosen Erstkonstellationen verkauft er dann natürlich Kräuter. Was das genau für Kräuter sind, wissen wir heute nicht gesichert. Vermutlich ist das eine Mischung aus bekannten Heilkräutern und vielleicht auch gewöhnlichen, ich sage jetzt mal, Patentarzneien.
Und gibt er irgendeine Geschichte an, woher er dieses Wissen der Indigenen erworben hat? Also hat er irgendwie das gelernt von denen irgendwie?
Nein.
Oder nix?
Nein. Oder wir wissen es nicht. Als er auftaucht als Indian Herb Doctor, hat er zumindest in seinen Anzeigen oder das, was überliefert ist, keine, ich sag jetzt mal, Origin Story sozusagen, dass er irgendwie die Zeit bei Indigenen verbracht hätte oder so. Das habe ich nicht gefunden. Mit anderen Worten, irgendwann zwischen dem Hausierer von Rochester und dem Wunderarzt von Kanada West erfindet sich Tumblety neu. Wo das jetzt genau stattfindet, wissen wir bis heute nicht. Möglicherweise war es Detroit. Für Ontario ist es halt nachgewiesen. Was daran natürlich fasziniert, es ist schwierig herauszufinden, ob Fakten jetzt aus einer unabhängigen Quelle vorliegen oder man bereits Ausschmückungen oder Erzählungen von Tumblety selbst auf den Leim gegangen ist. Das merkt man immer wieder, wenn man sich mit ihm beschäftigt und da recherchiert, denn nahezu jeder Lebensabschnitt von ihm wird selbst auch von ihm ausgeschmückt, dramatisiert, im Nachhinein umgeschrieben. Und das müssen wir auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das habe ich auch versucht, jetzt hier bei dem, was ich euch jetzt allen erzählen werde, auch herauszufiltern, dass wir wirklich da an dem bleiben, was wir nachweisen können.
Ah, das ist total witzig. Ich habe die ganze Zeit so ein Bild vom Zauberer von Oz im Kopf.
Jeff Goldblum oder der von früher?
Nee, der von früher.
Gucken wir nochmal weiter. Also, 1857 sind wir jetzt angekommen und hier findet sich eine wirklich gute, historisch belastbare Biografie. Denn jetzt können wir sein Leben ganz gut durch zeitgenössische Zeitungsberichte und Anzeigen, aber auch, wie wir hören werden, Gerichtsakten und Polizeiakten nachverfolgen können. An dieser Stelle, ich werde es auch nochmal in den Shownotes verweisen, ist eine Quelle ganz toll von einem Michael McCulloch, der hat geschrieben, Dr. Tumblety, the Indian Herb Doctor, im Canadian Bulletin of Medical History. Das war wirklich eine ganz gute Quelle. Lege ich auch nochmal in die Shownotes, wer selber nochmal reinblicken möchte. Also, vermutlich taucht Francis Tumblety Ende August oder Anfang September 1857 in Montreal auf. Er ist also wieder weitergezogen und er bezeichnet sich nach wie vor als Dr. Francis Tumblety, the Great Indian Herb Doctor.
Ja, nun, der große Zauberer von Oz. Sie nennen ihn wundervoll.
Montreal war auch der perfekte Nährboden für so eine Person. Wir hatten da eine hohe Anzahl an Einwanderern mit kaum finanziellen Mitteln. Die waren dazu noch gebeutelt von zahlreichen Epidemien. Und es gab nur eine sehr schwach regulierte medizinische Versorgung. Und der Great Indian Herb Doctor, der fiel auch gar nicht groß aus dem Rahmen. Denn damals gab es noch keine klare Trennung zwischen, ich sage jetzt mal, seriösen Medizinern, Botanikern, Homöopathen, die es damals schon gab, oder diesen Patentmedizinhändlern, von denen wir auch gerade schon gehört haben, auf dem Erie-Kanal oder sogar Wunderheilern. Tumblety fiel da also nicht durch seine Profession auf, denn da gab es viele, sondern er war der lauteste, muss man dazu sagen. Und er geriet auch in einen Skandal. Und zwar wurde er am 23. September des Jahres 1857 verhaftet. Was war geschehen? Es waren Gerüchte und es sind auch Beschwerden aufgekommen. Und zwar sagte man, dass Tumblety Frauen zur Herbeiführung von Fehlgeburten verabreiche.
Also Abtreibung.
Richtig. Und so suchte der Polizeibeamte Jean-Baptiste Simard seine Praxis auf und behauptete, eine junge Bekannte von ihm sei schwanger. Und er fragte, ob Tumblety ihr helfen könne. Tumblety muss das bejaht haben, denn am folgenden Tag kehrte der Polizeibeamte Simard mit der etwa 17-jährigen Philomène Dumas zurück. Dumas war halt auch Teil dieser polizeilichen Lockoperation. Sie gab nur vor, schwanger zu sein, obwohl sie es gar nicht war. Tumblety soll sie untersucht haben und hat ihr dann wohl eine Flasche mit Flüssigkeit und eine Schachtel mit Pillen ausgehändigt und dafür $20 verlangt. Noch in seiner Praxis nahm Dumas etwas von dem Mittel ein und Tumblety wurde daraufhin verhaftet. Die Anklage lautete, Tumblety habe versucht, bei Philomène Dumas einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen und habe dafür auch die Medikamente geliefert.
Oh, das ist so ein schwieriges Thema, ne? Das ist wirklich richtig schwierig.
Das Ethische außen vor gelassen, es ist halt auch juristisch äußerst schwierig damals schon gewesen. Und zwar ist nicht ein tatsächlich vollzogener Schwangerschaftsabbruch, das, wofür man dich verurteilen kann, sondern hier wäre es in diesem Fall die Empfehlung und Aushändigung abortiver Mittel pflanzlicher Herkunft gewesen, wofür sie dich verknackt hätten. Die Verteidigung Tumblety's griff diese Vorgehensweise scharf an und warf halt der Polizei auch vor, Tumblety regelrecht zu einer Straftat verleitet zu haben. Und außerdem ließ sich aber auch nicht zweifelfrei nachweisen, was das für Mittel waren, die er ausgehändigt hatte oder ob diese überhaupt geeignet waren, einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen.
Das war dann aber schon wichtig. Also es ging dann nicht nur darum, dass der Wunsch bestand oder dass er der Meinung war oder wie auch immer, sondern das muss schon de facto auch gewirkt haben.
Genau.
Ja, wie gesagt, schwieriges Thema, weil Schwangerschaftsabbrüche zu der Zeit in den USA und in Kanada und fast überall auf der Welt ja illegal waren und strafbar. Also meine Meinung dazu ist ganz klar, das kann nicht illegal sein. Es sind damals so, so viele Frauen gestorben in dem Prozess illegaler Schwangerschaftsabbrüche. Also auf irgendwelchen Küchentischen verblutet oder ähnliches. Und ja, deswegen finde ich dieses Thema immer sehr, sehr schwierig. Auch heute noch natürlich. Das ist auch immer noch politisch relevant. Aber ich wollte das nur einmal erwähnt haben, bevor wir weitermachen, weil das ist halt einfach auch heute noch ein wichtiges Thema. Und es ist so, so wichtig, dass Schwangerschaftsabbrüche legal sind und Frauen darüber selbst bestimmen können.
Da stimme ich dir absolut zu. Es kam zu einer gerichtlichen Untersuchung im Fall Tumblety. Aber die Zeugen widersprachen sich teilweise und es blieb nach wie vor unklar, welche Medikamente tatsächlich verabreicht worden waren oder welche Rolle Tumblety überhaupt dabei spielte. Und so wurde er am 1. Oktober 1857 wieder auf freien Fuß gelassen. Und am 24. Oktober folgte eine sogenannte No True Bill. Das heißt also, die Grand Jury, die sah keine ausreichende Grundlage für eine Anklage und insofern gab es auch keinen Strafprozess. Was glaubst du, hat Tumblety gemacht?
Ist er wahrscheinlich abgehauen, oder?
Genau, das ist er nicht. Er verschwindet nicht. Er entschuldigt sich auch nicht. Und er stellte seine Werbung auch nicht ein, denn im Gegenteil. Jetzt präsentiert er sich als Opfer neidischer Ärzte und erschafft damit ein Narrativ. Die Ärzteschaft verfolgt mich, weil ich ihre Patienten heilen möchte.
Ach, ja, schlau.
Ja, er macht also genau da weiter, wo andere Leute ruiniert gewesen wären und abgehauen wären.
Also schlau, aber natürlich nicht gut, ne? Also bevor wir das hier missverständlich ausdrücken.
Richtig. Es gibt auch noch eine andere Anekdote aus dem gleichen Jahr. Und zwar soll Tumblety wohl auch 1857 gebeten worden sein, für das Provinzparlament zu kandidieren. Zumindest existieren noch Zeitungsberichte aus der Zeit, in welche Unterstützer seinen Namen für dieses Amt ins Spiel brachten. Und Tumblety veröffentlichte darauf einen offenen und, wenn man ihn liest, sehr pathetischen Brief, in dem er erklärte, dass er sich geehrt fühle, aber sich doch lieber ganz der Heilkunst widme. Und auch hier wird wieder deutlich, wie professionell Tumblety im Grunde auch gearbeitet hat. Er gründet keine Praxis, er schafft auch keine wiederkehrende Patientenschaft für sich. Er schafft und festigt ein bestimmtes Bild von sich, also fast wie eine Marke. Er ist unkonventionell, aber ein sehr erfolgreicher Heiler und der wird von einer unseriösen und neidischen Ärzteschaft bekämpft.
Also wenn ich jetzt darüber lache, dann ist das, weil das so skurril ist, ne? Nicht, weil ich das gut finde oder mich darüber freue, weil das natürlich auch total gefährlich ist, wenn er mit irgendwelchen Tinkturen und Medizinen ohne Ausbildung, ohne Ahnung Menschen behandelt. Gar keine Frage, das gilt heute wie damals. Aber es ist halt so abgefahren, diese Geschichte. Und ich kann mir diesen Typen richtig vorstellen. Deswegen ab und an mal ein Lachen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das nicht ernst zu nehmen wäre.
Ich weiß genau, was du meinst. Aber schauen wir mal weiter. Denn nach diesem gut dokumentierten Ereignis in Montreal verlieren wir Tumblety wieder. Und er entzieht sich uns. Es gibt ein paar ältere Biografien, die behaupten, er sei um 1858 nach St. John im New Brunswick gereist. Das wird aber wohl wahrscheinlich eher ums Jahr 1860 gewesen sein. Und in diesem St. John beginnt dann erst die nächste hervorragend dokumentierte Station seines Lebens. Schon bei seiner Ankunft in diesem Ort ist er kein unbekannter Wunderheiler mehr. Sein Name hat sich absolut etabliert, wie auch schon in Montreal. Er schaltet sehr großformatige Zeitungsanzeigen und er bewirbt seine Indian Herbs als natürliche Alternativen zur, ich sag jetzt mal, etablierten Medizin. Und er greift auch diese akademische Medizin erneut an. Also immer wieder die Behandlung durch Quecksilber, die damals ja noch üblich war und die ja in der Tat nicht gut ist.
Nee, klar.
Aber auch Operationen. Er ist ein Gegner von Operationen. Meint, das kann man eher mit seinen Indian Herbs regeln.
Ja, ja. Und natürlich, ne, wir haben ja schon über die Medizin der damaligen Zeit gesprochen. Sicherlich war das nicht der Weisheit letzter Schluss. Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem besser, wenn man die Wirksamkeit von Medizin erstmal bestätigt oder zumindest erforscht und nicht einfach irgendwas verabreicht, ne? Also solcherlei Dinge. Und das hat alles schon seinen Grund, auch wenn es natürlich Mittel gab, die nicht gut waren. Wir hatten in der letzten Folge über die ganzen arsenhaltigen Mittel gesprochen. Auch das hat ja in kleinen Mengen durchaus eine Wirkung, die auch nützlich sein kann. Aber wir sehen auch bei Maybrick zum Beispiel, was auch passieren kann, wenn man das ja nicht pfleglich behandelt oder nicht gut damit umgeht.
Hier in St. John begegnet uns aber auch noch was Neues. Und zwar neben seiner, ich sag mal, Werbestrategie und seinem Vertriebsmodell legt er jetzt auch Wert auf ein exzentrisches Auftreten. Ich habe in Zeitungsberichten gefunden, die zwar erst eine ganze Zeit später geschrieben wurden, dass er sehr elegant gekleidet war und auf einem weißen Pferd durch die Stadt ritt und von zwei Windhunden begleitet wurde.
Oh Gott.
Diese Aussagen kann man sicherlich ein bisschen mit Vorsicht betrachten, aber was sehr wahrscheinlich ist, dass Tumulty jetzt hier schon Wert auf eine außergewöhnliche Erscheinung gelegt hat. Es ist aber noch ein anderer Vorfall wieder passiert. Und zwar gerät Tumulty während seines Aufenthalts in den Mittelpunkt öffentlicher Kritik. Mal wieder. Und zwar ist einer seiner Patienten, ein Mann namens Portmore, verstorben. In der Stadt kamen Gerüchte auf, die Behandlung Tumulty's könne mit dem Tod des Mannes in Zusammenhang stehen. Die Quellen sprechen hier noch eine, ich sag's mal, etwas vorsichtigere Sprache als viele spätere Darstellungen natürlich. Es existieren Zeugenaussagen, dass Tumulty zwei Medizinflaschen übergab. Ein eindeutiger Nachweis, dass er irgendwie mit seiner Medizin den Tod verursacht hatte, den gibt's nicht. Und auch hier gibt es keine Anklage und auch keine Verurteilung. Aber diese Portmore-Affäre, die steht so ein bisschen repräsentativ auch für den Kampf von etablierter Medizin gegen diese zahlreichen Alternativheiler, die damals unterwegs waren. Denn Tumulty ist ja irgendwie auch das Produkt eines, ich sage es mal, umkämpften und sehr ungleichmäßig regulierten medizinischen Marktes.
Naja, und wir wissen ja auch, dass die etablierte Medizin auch zu Todesfällen führen konnte. Nochmal der Verweis auf letztes Mal.
Wobei wir da nicht sagen wollen, dass die, also ich bin großer Freund der etablierten akademischen Medizin.
Oh ja, natürlich, so ist es gar nicht gemeint. Nur eben für die Menschen der Zeit vielleicht nicht immer so gut zu unterscheiden. Es ist ja heute auch nicht immer, ne? Und nichtsdestotrotz und so, das hatten wir ja vorhin schon gesagt.
Genau. Aber was Tumulty verstanden hat, ist, dass Aufmerksamkeit sein Erfolgsfaktor ist. Und selbst im Konflikt mit Behörden oder Ärzten nutzt er diese Aufmerksamkeit. Sie schadet ihm nicht, sondern er nutzt sie und macht seinen Namen dadurch noch bekannter. So, wo taucht er jetzt als nächstes wieder auf? Er verlässt natürlich auch wieder St. John. Das haben wir jetzt schon erkannt. Ne? Er bleibt nie lange irgendwo. Und jetzt wird die Quellenlage leider wieder etwas schlechter. Doch er hinterlässt Spuren. Und zwar geht er jetzt weiter auf seine Reisen durch den Nordosten der USA. Wir wissen zwar nicht, wo er anfängt herumzureisen, aber dass er es macht und dass er sich dort auch als erfolgreicher Geschäftsmann etabliert. Und zwar taucht er in Boston auf, New York, Albany, Philadelphia, Baltimore und Washington D.C. Und immer mit seinem gleichen Werbekonzept. Und was wohl auch sichtbar wächst, ist sein Wohlstand. Es gibt jetzt Quellen, die zeichnen das Bild eines Mannes, der nicht nur Medizin verkauft, sondern auch sehr gut lebt, sich sehr gut kleidet, einfach als wohlhabender Mann auftritt. Und zu diesem Zeitpunkt beginnt natürlich auch eine sehr interessante Zeit, denn am 12. April 1861 bricht mit dem Beschuss von Fort Sumter der amerikanische Bürgerkrieg aus. Das ist eine Tatsache, die Tumulty überhaupt nicht bremst. Nein, die eröffnet ihm neue Möglichkeiten.
Ja, das hätte ich mir auch so gedacht, ja.
Ja, oft bin ich über die Frage gestolpert, war er denn jetzt eher Nordstaatler oder sympathisierte er mit den Südstaaten? Ich glaube, die interessantere Frage sollte eher lauten, wo konnte Tumulty seine Karriere am besten vorantreiben? Die Antwort auf diese Frage ist Washington D.C. Durch den Bürgerkrieg wächst die Stadt ja rasant innerhalb kürzester Zeit. Du hast da Tausende von Soldaten, aber du hast dann natürlich auch die Politik, die Beamten, die Politiker. Du hast da die Journalisten, Geschäftsleute, alle strömen in die Hauptstadt. Und gleichzeitig beginnt natürlich auch der Bedarf an medizinischer Versorgung enorm zu steigen. Also nicht nur durch die Kampfhandlungen. Krankheiten wie Typhus, Ruhe oder Malaria, die haben ja im Grunde noch mehr Opfer gefordert als wirklich der Krieg als solches. Und das ist natürlich für Tumulty ein fruchtbarer Boden. Aber was man hier auch ganz klarstellen muss, weil da habe ich auch unterschiedliche Aussagen gefunden, Tumulty ist nie der Armee beigetreten. Er ist nie Militärarzt geworden, denn das findet man in manchen Darstellungen. Aber es gibt keine Quellen, die irgendwie nachweisen, dass er in der Armee war.
Ja, da hätte er ja wahrscheinlich auch sogar irgendwas nachweisen müssen, ne? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, weil 19. Jahrhundert und so. Aber Ich denke, dass die vielleicht schon irgendein Zertifikat von ihm verlangt hätten oder er hätte zumindest denken können, dass die das möchten, ne? Also, dass er einen Nachweis erbringt seiner Ausbildung.
Das weiß ich auch nicht sicher. Ich glaube, zu Beginn des Krieges 1861, ja. Ich glaube, zum Ende des Krieges waren sie froh, wahrscheinlich über jeden, den sie kriegen konnten.
Ja, stimmt. Fairer Punkt.
Sicher ist aber auf jeden Fall, dass im April 61 Tumblety nach Washington zieht und er bleibt da halt auch ein paar Jahre. Die Stadt wird aber für ihn auch so ein Mittelpunkt seiner, ja, nicht nur geschäftlichen, auch gesellschaftlichen Aktivitäten. Und er reist von dort auch immer wieder in andere Städte, kehrt aber dann nach Washington wieder zurück. Und er macht natürlich das, was er immer macht. Er schaltet Anzeigen, wirbt für seine pflanzlichen Heilmittel. Er hat jetzt eigene Präparate, zum Beispiel Tumbletys Pimple Destroyer, ganz wichtig. Er bietet weiterhin seine kostenlosen Erstberatungen an und er grenzt sich nach wie vor ganz scharf von der etablierten Medizin ab. Und er wird jetzt auch nachweislich deutlich exzentrischer in seinem Äußeren. Er hat diamantbesetzte Ringe, goldene Spazierstöcke, maßgeschneiderte Kleidung, auffällige Uniformen kommen jetzt hinzu, teure Pferde. Er wohnt wohl auch sehr kostspielig. Das ist ja eher so ein Auftreten, was an einen Geschäftsmann, vielleicht sogar einen Dandy erinnert, aber weniger als an einen Mediziner oder Arzt.
Ja, genau. Da denke ich jetzt auch so an P.T. Barnum und so. Obwohl, der war ja nicht so exzentrisch wie er jetzt, nach allem, wie es klingt. Was schon was heißt.
Genau. Und da kommen sicherlich auch so ein bisschen die Gerüchte her, dass er vielleicht Militärarzt war. Ich kann es auch nochmal bei Instagram posten. Da sehen wir dann auch Fotos von ihm in Uniform. Das sind aber meist Quatschuniformen. Das sieht militärisch aus, aber es sind jetzt keine wirklichen Dienstgrade, die man daraus ablesen kann oder ähnliches. Mhm. Was jetzt in Washington neu hinzukommt, aber wahrscheinlich auch, weil erstmals Washington ihm das bietet, er versucht sich jetzt Zugang zu den besseren Gesellschaftskreisen zu verschaffen. Also Politiker, hohe Offiziere, wohlhabende Bürger. Da möchte er rein, da möchte er dazugehören. Er gibt halt auch immer wieder vor, er würde bedeutende Persönlichkeiten kennen. Den Präsidenten oder andere berühmte Wissenschaftler, Akademiker. Ob das wirklich der Fall war, lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Vermutlich übertreibt er hier schon.
Aber er hat ja das System schon richtig gut durchschaut und bespielt, ne? Also das ist ja schon ganz clever, wie er das macht. Er gibt erstmal vor, zu einer besseren Gesellschaftsschicht zu gehören, um dann eben auch von dieser akzeptiert zu werden, was dann ja funktioniert. Also zumindest in einem gewissen Maße. Und das zeigt ja auch wieder dieses System, das so starr ist. Man konnte das natürlich auch, ja, nutzen, wenn man das wollte. Wenn man das erstmal geschafft hat, dieses Auftreten und diese Aura um sich herum zu formen, dann konnte man auch in diese Kreise kommen, obwohl er ja wahrscheinlich nicht ursprünglich aus so einer Mittelschicht kommt. Nun war das auch Amerika, da ist es noch ein bisschen weniger undurchlässig gewesen als in Großbritannien zu der Zeit, aber nichtsdestotrotz, auch da gab es ja diese stratifizierte Gesellschaft.
Und er hat es auch geschafft. Er will zwar Teil der Elite werden, er ist vielleicht nicht unbedingt Teil der Elite, aber er ist vielleicht schon Teil der Upper Class. Also er hat schon einen gewissen Namen. Es ist nicht so, dass das der dahergelaufene, rausgeputzte Quacksalber ist, wie man das vielleicht jetzt schnell denken könnte, sondern er hat schon den Fuß in der Tür und er kennt auch schon Leute. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn jetzt passiert etwas. Und zwar machen wir jetzt nochmal einen kleinen Sprung ins Jahr 1865. Also, Tumblety ist einigermaßen bekannt, zumindest in Washington und Umgebung. Er bewegt sich jetzt unter einflussreicheren Menschen. Und dann beginnt der Abend des 14. April 1865 und Präsident Abraham Lincoln wird im Ford Theater von John Wilkes Booth angeschossen und er liegt ja am folgenden Morgen seinen Verletzungen. Die Vereinigten Staaten stehen unter Schock. Noch in derselben Nacht beginnt ja eine der größten Fahndungen der amerikanischen Geschichte. Und die Ermittler versuchen ja fieberhaft, das gesamte Netzwerk hinter diesem Attentat aufzudecken. Es werden Personen verhaftet oder verhört. Und in diesen ganzen Ermittlungen taucht plötzlich ein Name auf. Francis Tumblety.
Ach.
Und in den New York Times vom 7. Mai 1865 ist zu lesen, dass Tumblety am 5. oder am 6. Mai in St. Louis festgenommen und nach Washington gebracht wurde.
Nee.
Warum die Behörden Tumblety festnahmen, das können wir nicht ganz genau sagen. Also zumindest können wir jetzt keinen einzigen Verdachtsgrund herausdestillieren. Zeitungen behaupten, einer der Verschwörer, ein Begleiter von John Wilkes Booth namens David Harold, der habe früher für Tumblety gearbeitet oder sei sogar Tumbletys Geschäftspartner gewesen. Das könnte ein Teil sein. Daneben scheint Tumblety auch häufiger Aliases verwendet zu haben, also andere Namen, unter anderem den Namen J.H. Blackburn. Nun gab es einen Arzt namens Luke P. Blackburn, der, ja, der richtiges Arschloch war, der hat gerne gelbfieberinfizierte Decken in den Norden verkauft, Boah. Um das Gelbfieber weiter zu verbreiten unter den nordamerikanischen Truppen. Und der gehörte da auch irgendwie zu. Und es kann durch diese Namensgleichheit oder aber auch durch die Bekanntschaft mit diesem David Harold, möglicherweise können das Gründe gewesen sein, warum die Ermittler Tumblety in den Fokus nahmen.
Ja, oder dass er mit irgendwem da bekannt war, ne? Also er hatte ja viele Bekanntschaften. Das muss ja nicht heißen, dass er beteiligt war an irgendwas, aber, ne?
Möglicherweise hat er auch angegeben, dass er John Wilkes Booth kennt oder vielleicht war er sogar mit ihm bekannt. Booth war ja nun ein sehr bekannter, angesehener Schauspieler zur damaligen Zeit. Das war ja eine wirkliche Persönlichkeit. Ja. Vielleicht ist das nur verloren gegangen, wir wissen heute nichts davon. Keine Ahnung, Spekulation. Nach 3 Wochen Haft wird Tumblety wieder freigelassen, weil es einfach keine belastbaren Beweise gegen ihn gab. Auf jeden Fall endet an dieser Stelle halt diese juristische Seite der Affäre. Die öffentliche Wirkung dagegen ist natürlich wieder enorm. Zum ersten Mal erscheint Francis Tumbletys Name in Zeitungen in Zusammenhang mit einem Ereignis von wirklich nationaler Bedeutung. Und aus diesem exzentrischen Wunderarzt wird jetzt plötzlich ein Mann, dessen Name mit einer der größten Tragödien der amerikanischen Geschichte in Verbindung gebracht wird.
Mhm. Na, ich glaube, das können nicht viele behaupten, dass sie sowohl für den Mord an Lincoln in irgendeiner Form verdächtig waren, als auch für die Whitechapel-Morde. Also, ja. Ja, aber das ist für ihn ja der Idealfall, ne? Es gibt ja keine schlechte Publicity und so weiter. Und deswegen, also, ich meine, wäre er jetzt für irgendwas verurteilt worden, wäre es ja nicht gut ausgegangen für ihn, aber so unter Umständen vielleicht doch.
Ganz genau, das ist es. Und was daran gut war, das benennt er später in einem Pamphlet als A Few Passages in the Life of Dr. Francis Tumblety, the Indian Herb Doctor. Den Titel ändert er etwas später noch in The Kidnapping of Dr. Tumblety oder A Narrative of the Treatment of Dr. Francis Tumblety by the Authorities of the United States Government. Also, wir lesen da schon ganz raus, wie Tumblety die Ereignisse verstanden haben wollte. Es war keine rechtmäßige Verhaftung, sondern erstmal wieder zu Unrecht behandelt worden. Er selbst ist das Opfer staatlicher Willkür. Und in dieser Schrift, da schildert er von seiner Festnahme, wie er nach Washington transportiert wird, seiner Haft, alles natürlich aus seiner Perspektive. Und er ist der unschuldige Bürger, dessen Ruf von den amerikanischen Behörden stark beschädigt worden ist. In diese Zeit fällt jetzt aber noch was anderes ganz Spannendes und da müssen wir auf jeden Fall mal genauer hingucken. Und zwar eine der rätselhaftesten Schilderungen über Tumblety, aber ich glaube eine der nachhaltigsten. Und zwar stammt diese Schilderung aus später veröffentlichten Erinnerungen eines ehemaligen Unionsoffiziers namens Colonel Charles A. Dunham. Und der hat sich wohl häufiger mal mit Tumblety während des amerikanischen Bürgerkriegs in Washington getroffen und er schreibt darüber Folgendes. Zitat. Jemand fragte, warum er keine Damen zu seinem Abendessen eingeladen habe. Sein Gesicht verfinsterte sich augenblicklich wie eine schwarze Gewitterwolke. Er hielt ein Kartenspiel in der Hand, legte es jedoch beiseite und sagte dann beinahe wild, »Nein, Colonel, ich kenne kein solches Vieh. Und selbst wenn ich solche Frauen kennen würde, würde ich ihnen als meinem Freund eher eine Dose schnell wirkenden Giftes geben, als sie einer solchen Gefahr auszusetzen.« Daraufhin hielt eine regelrechte Predigt über die Sünde und Torheit eines ausschweifenden Lebenswandels. Mit großer Heftigkeit wetterte er gegen alle Frauen und ganz besonders gegen gefallene Frauen. Anschließend lud er uns in sein Arbeitszimmer ein, wo er seine Ausführungen gewissermaßen veranschaulichte. Eine Seite des Raums war vollständig von Schränken eingenommen, die äußerlich gewöhnlichen Kleiderschränken ähnelten. Als die Türen geöffnet wurden, kam eine Art Museum zum Vorschein, Reihen von Regalböden mit Glasgefäßen und Kästen, einige rund, andere eckig, gefüllt mit den unterschiedlichsten anatomischen Präparaten. Der Doktor stellte ein Dutzend oder mehr Gläser auf einen Tisch, die, wie er erklärte, die Gebärmütter von Frauen aller gesellschaftlichen Klassen enthielten. Fast die Hälfte eines dieser Schränke war ausschließlich mit solchen Präparaten gefüllt. Nicht lange danach kam ein Lieutenant Colonel herein und begann von den Reizen einer bestimmten Frau zu schwärmen. Fast augenblicklich begann der Doktor ihm eine Standpauke zu halten und gegen Frauen zu wettern. Als man ihn fragte, warum er Frauen so sehr hasse, erzählte er folgende Geschichte. Als ich noch ein sehr junger Mann war, verliebte ich mich leidenschaftlich in ein hübsches Mädchen, das etwas älter war als ich. Sie versprach, meine Liebe zu erwidern. Nach kurzem Werben heiratete ich sie. Die Flitterwochen waren kaum vorbei, als ich bemerkte, dass meine Frau eine Neigung hatte, mit anderen Männern zu flirten. Ich stellte sie zur Rede. Sie küsste mich, nannte mich einen törichten, eifersüchtigen Narren. Und ich glaubte ihr. Eines Tages fuhr ich zufällig mit einer Droschke durch den verrufensten Teil der Stadt und sah meine Frau gemeinsam mit einem Mann ein düster aussehendes Haus betreten. Da erfuhr ich, dass sie schon vor unserer Ehe Bewohnerin dieses Hauses und vieler ähnlicher Etablissements gewesen war. Von diesem Augenblick an gab ich das gesamte weibliche Geschlecht auf. Zitat Ende.
Ja, das finde ich sehr schwierig. Ich werde hier gerade so ein bisschen ärgerlich. Ich bin sicher, wir reden da am Ende nochmal drüber. Von wann ist dieser Bericht?
Den hat Charles Dunham erst 1888, also mehr als 20 Jahre nach den angeblichen Ereignissen, veröffentlicht.
Also da möchte ich gerne später nochmal drüber sprechen, was ich davon halte.
Wir können auch gerne direkt drüber sprechen.
Ja, okay, meinetwegen tun wir das. Also ich finde das schon, also es ist ja eine ultra eigenartige Szenerie, ne, diese Vorstellung, dass das diese Abendgesellschaft gibt und dann hat man da diesen Schrank voller Gebärmütter. Ich meine, mag sein, ne? Es passt aber wundervoll in das Ripper-Narrativ natürlich. Und was ich eigentlich noch viel ärgerlicher finde, ehrlich gesagt, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen sauer, ist diese Idee, dass eine Frau schuld ist daran, ne? Also sie hat ihn irgendwie schlecht behandelt und jetzt hasst er alle Frauen. Und wie gesagt, es gibt ja, glaube ich, und das hatten wir ja auch vorhin schon gehört, die Vermutung, die zumindest naheliegt, dass Tumblety vielleicht homosexuell war, dann wird man nicht homosexuell, weil eine Frau einen irgendwie schlecht behandelt hat. Also diese Vorstellung macht mich auch sauer. Also ja, das ist jetzt natürlich eine emotionale Erstreaktion auf diesen Bericht. Ich weiß nicht, das passt mir viel zu gut ins Narrativ und bedient viel zu sehr die ganzen Klischees, die mit den Rippermorden verbunden sind,
ja,
als dass ich das für bare Münze nehmen würde, ohne weiteres.
Und weil das so gut passt, ist das halt auch die Geschichte, die immer wieder im Zusammenhang mit dem späteren Jack the Ripper-Verdacht zitiert wird, ne? Also ich erinnere jetzt nochmal an meinen Ripper-Walk im Mai und es war sofort wieder, ach, das war dieser Tumblety mit den Gebärmüttern in Gläsern.
Ja. Und es ist ja auch dasselbe Narrativ wie bei Maybrick, ne? Man hat die Ehefrau beobachtet, wie sie einen irgendwie betrügt und dann ist die da unterwegs in den dunklen Gassen und so weiter und so fort. Das ist ja, also das ist hochproblematisch.
Mhm. Genau. War vielleicht aus historischer Perspektive damals ein nachvollziehbares Narrativ möglicherweise?
Natürlich, absolut, ja, ja.
Wir müssen hier natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, wie du es genau gesagt hast, ne? Also pass auf, dieser Colonel Dunham hat diese Erinnerung 1888 einer Zeitung erzählt, also mehr als 20 Jahre nach den Ereignissen. Es gibt keine unabhängigen zeitgenössischen Belege für diese Sammlung anatomischer Präparate. Das wissen wir nur aus Dunhams Schilderung, die ich hier gerade vorgelesen habe. Sonst wird das nirgendwo erwähnt. Und wenn das mal irgendwo erwähnt wurde, beispielsweise habe ich das auch in Zeitungen gefunden, der New York Times zum Beispiel, dann referenzieren diese Zeitungsartikel auch wieder auf diese Dunham-Geschichte. Und nicht, weil sie irgendwo diese Präparate gefunden haben oder ihn damit gesehen haben oder so. Dann dieser Colonel Dunham. Dunham war als Fälscher und Verbreiter erfundener Geschichten berüchtigt und wurde später sogar wegen Meineids verurteilt.
Ja, also.
Daher würde ich sagen, sollte man seine Aussage, ja, sagen wir mal, zumindest mit Vorsicht genießen.
Ja, und hätte nicht auch irgendwer anders das bestätigen können? Ich meine, die Reporter waren ja sicher scharf darauf, auf diese Geschichte. Und hätten das jetzt diese ganzen Besuchenden dieser Abendgesellschaft mitbekommen, hätten die ja vielleicht noch jemand anders aus einer Ecke hervorgezaubert, der auch sowas erzählt.
Wahrscheinlich. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass das auch passiert ist und dass wir diese Artikel nicht mehr haben.
Ja, aber also es passt an der Stelle nicht zusammen. Und vielleicht ist das ja auch falsch in meiner Erinnerung, aber das war ja auch in Little Childs Brief Thema, dass Tumblety eben homosexuell gewesen sein wird. Also gut, vielleicht war er bisexuell, das ist natürlich auch möglich. Andererseits hat man ihn ja nicht irgendwie mit Frauengeschichten in Verbindung gebracht, im Gegenteil. Und von daher halte ich das wirklich für ein Gerücht.
Und zu der Homosexualität kommen wir später noch. Dass Tumblety, ich sage es mal, nicht nur exzentrisch, sondern auch frauenfeindlich war oder frauenfeindliche Äußerungen von sich gegeben hat, wird in mehreren Quellen bestätigt.
Das eine schließt das andere ja auch nicht aus.
Absolut.
Man kann ja auch als Homosexueller frauenfeindlich sein und man kann auch ein schlechter Mensch sein. Aber es ist einfach ein zu passendes Narrativ für die Zeit.
Ja.
Denn man ging ja davon aus, dass Homosexualität etwas Erlerntes ist oder etwas, das man auch wieder entlernen kann sozusagen. Und darum diese Geschichte passt mir zu sehr in das Narrativ. Natürlich heißt es nicht, dass es 100% ausgeschlossen ist, dass es so war. Aber der Zeitpunkt, an dem das nun in die Öffentlichkeit trat, der ist mir zu passend. Ja, ich schon wieder mit meiner Negativmeinung hier die ganze Zeit.
Nein, das ist ja völlig richtig. Wir müssen da ja kritisch drauf schauen. Ja, eben. Ne? Man muss natürlich ein bisschen hellhörig werden, wenn man diese Aussagen nur in einer einzigen Quelle findet.
Richtig.
Und nicht noch irgendwo anders. Dass er solche Präparate hat, sei mal dahingestellt. Ja. Also das passt wunderbar, ne? Gerade Gebärmütter. Aber das waren ja sogenannte medizinische Schaufenster. Die waren ja damals nicht unüblich, dass Ärzte oder Akademiker so etwas hatten, um ihre Fachkenntnisse zu demonstrieren. Das sei einfach jetzt mal dahingestellt. Möglicherweise hatte er das. Es passt aber natürlich mit dieser Frauenfeindlichkeit und mit dieser Geschichte alles wunderbar, wie du es ja gerade auch gesagt hast. Wir haben aber auch keinen Nachweis, dass er irgendwo geheiratet hat. Also wenn er am Anfang in einer sehr glücklichen Ehe war, warum gibt es da keine Unterlagen, dass er mit seiner Frau auch umhergereist ist, dass man sie gesehen hat, dass er damit ihr zusammen in die Stadt gekommen ist? Das haben wir halt auch nicht.
Ja, und wenn das so eine bekannte Geschichte war, dass auch der Dunham jetzt 1888 damit rausrückt, warum ist dann diese Frau nicht aufgetaucht und hat erzählt, oh, aber das war mein Mann oder irgendeine Freundin von der, weil die war ja in so verruchten Kreisen, die hätten doch für Geld wahrscheinlich alles erzählt, was da passiert ist. Also.
Na, es ist halt wieder dieser Prostituierten-Topos. Genauso, genau, dass wir halt auch immer die kanonischen Fünf haben und das sind auch alles Prostituierte und er hasste Prostituierten, weil er war mit einer Prostituierten verheiratet, ohne es zu wissen. Also das sind wir die Puzzlestücke, die ineinander gehämmert wurden. Gut, wir setzen da mal ein. Und zwar Ende der 1860er Jahre beginnt Tumblety auch die Vereinigten Staaten oder sagen wir mal den nordamerikanischen Kontinent zu verlassen und zunehmend nach Europa zu reisen. Er reist unter anderem nach London, nach Berlin. Wir wissen, dass er 1874 in Liverpool auch war. Bitte keine Verbindung zu James Melbrick herstellen an dieser Stelle, es war einfach nur Liverpool. Aber dort lernte er den jungen Schriftsteller Henry Hall Caine kennen. Ich kannte ihn zuvor nicht, aber er muss damals oder kurze Zeit später ein äußerst bekannter Autor in Großbritannien geworden sein. Jedenfalls standen beide in sehr engem Kontakt und laut eigenen Aufzeichnungen ist Tumblety auch fasziniert von Hall Caine. Und hier wird jetzt an der Stelle auch immer mal wieder behauptet, dass die beiden eine Liebesbeziehung führten. Das wissen wir nicht. Das lässt sich nicht belegen. Es existiert keine eindeutige Quelle dazu.
Nee, was ja auch für die Zeit jetzt nicht ungewöhnlich wäre, wenn es denn so gewesen wäre.
Genau. Häufig wird heute Hall Caine als bisexuell bezeichnet. Aber da müssen wir natürlich auch wieder sehr vorsichtig sein. Denn ich sag mal, wenn wir heute jemanden als bisexuell kategorisieren, bedeutet das ja etwas ganz anderes, das in das viktorianische London zu übertragen.
Das stimmt total. Und also es ist wirklich schwer zu sagen, weil ja auch die Selbstdefinition der Menschen damals gar nicht so einfach war. Also es war ja nicht möglich, sich so sehr damit auseinanderzusetzen. Und für die Menschen selber war das ja auch nicht so einfach, in eine Schublade in Anführungsstrichen zu packen. Heute wird darüber ja viel mehr gesprochen. Es gibt nur so eine Handvoll viktorianischer Gentlemen, die irgendwie relativ offen waren mit der Homosexualität oder Bisexualität. Es gibt ja so Kreise, in denen das relativ gelebt wurde, aber das war halt, es war nicht nur ein Tabuthema, es war auch strafbar.
Mhm. Genau, und an den Punkt kommen wir jetzt, denn Mitte der 1870er Jahre reist Tumblety wieder nach New York zurück. Und ich weiß nicht, ob er das so toll fand, aber jetzt richtet sich das öffentliche Interesse auch gerne mal auf sein Privatleben. Und in einer Zeitung ist beispielsweise zu lesen, Zitat, dass Tumblety eine offensichtliche Vorliebe für die Gesellschaft junger Männer und heranwachsender Jugendlicher habe. Zitat Ende. Das beweist zwar jetzt erstmal überhaupt nichts über sein Privatleben, aber sein Verhalten wurde scheinbar wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Es ist nicht der Indian Herb Doctor, das Interessante in der Wahrnehmung oder überhaupt seine exzentrische Persönlichkeit, sondern sein persönliches Leben. Und ich glaube, das ist eine Kehrseite, wo ich jetzt mal deuten würde, dass Tumblety das nicht so gut fand.
Ja gut, das ist ja gerne so, ne? Wenn man erstmal berühmt wird, dann wird früher oder später das Privatleben interessant. Ja.
Ja, Tumblety wird jetzt wieder rastlos. Also Washington ist nicht mehr so sein Headquarter. Vielmehr ist es New York. Aber er reist hauptsächlich zwischen Nordamerika und Europa hin und her. Aber im Sommer 1880 gerät er mal wieder in New York City in einen aufsehenserregenden Rechtsstreit. Das, was ich jetzt berichte, habe ich aus den Aussagen eines Anwalts namens William P. Burr, der eine Mrs. Lyons vertrat. Und Folgendes scheint sich da ereignet zu haben. Tumblety lernte den Sohn von dieser Mrs. Lyons zufällig auf der Battery, also der Südspitze Manhattans, kennen. Und dieser junge Mann wurde wohl sein Sekretär und verwaltete Teile seines Vermögens. Wenn man da genau hinguckt, besaß Tumblety damals wohl ungefähr $100,000 in Staatsanleihen.
Wow.
Also diesen sogenannten Government Bonds. Ja, das wäre inflationsbereinigt, heute wären das mehrere Millionen Dollar. Mhm. 1878 reiste Tumblety nach Europa und während seiner Abwesenheit verschwand dieser junge Lyons wohl mit einem Teil der Wertpapiere. Daraufhin ließ Tumblety dessen Mutter, die Mrs. Lyons, wegen des angeblichen Diebstahls von $7,000 in Anleihen verhaften und verklagte sie. Das Verfahren scheiterte. Mehr wissen wir nicht. Ob Tumblety tatsächlich Opfer eines Diebstahls wurde, lässt sich jetzt nicht mehr erklären.
Du meinst, ob das wirklich gestohlen wurde, also weil dieses Verfahren wird es ja wirklich gegeben haben, also beziehungsweise dieser Versuch, das Verfahren anzustreben. Aber er kann natürlich auch gelogen haben.
Das meine ich damit. Ja. Also wir wissen jetzt nicht von irgendwelchen Fahndungen der Polizei oder Pinkertons oder so nach dem Sohn von dieser Mrs. Lyons. Vielleicht gibt es das auch. Ich habe das jetzt nicht gefunden. Ich fand das nur insofern jetzt hier mal erwähnenswert, weil zum einen nochmal klar wird, wie reich Tumblety mittlerweile ist und dass er halt auch immer wieder in die Öffentlichkeit geht. Zur Not wird er jetzt mal nicht selbst verklagt, sondern lässt verklagen. Und das finde ich halt an sich nochmal ganz spannend, ein bisschen auch für seine Persönlichkeit oder die Charakterisierung seiner Person. Und jetzt kommen wir in das Jahr 1888 und zwar kehrt er im Juni nach England zurück und gerät bereits wenige Monate später hier erneut wieder in einen Konflikt mit den Behörden. Und jetzt berichte ich mal nur die gesicherten Fakten. Und zwar am 7. November 1888 wird er in London verhaftet. Ihm werden mehrere Verstöße gegen die damaligen viktorianischen Sittengesetze vorgeworfen. Zum einen Gross Indecency und Indecent Assault, also schwere Verstöße gegen die Sittengesetze und eine Form von sexuellen Übergrifflichkeiten. Mhm. Konkret ging es darin wohl um, also zum einen homosexuelle Handlungen, aber wohl auch mehrere mutmaßlich sexuell motivierten Übergriffe auf 4 Männer. Mhm. Die Taten sollen sich wohl zwischen dem 27. Juli und dem 2. November 1888 ereignet haben. So ein Vorwurf als solches kann schon eine Existenz im damaligen viktorianischen England komplett zerstört haben.
Unbedingt.
Denke auch mal so ein bisschen an Oscar Wilde und das Verfahren. Vermutlich wurde Tumblety noch am selben Tag, also diesem 7. November oder am 8. November auf Kaution freigelassen, während die Ermittlungen weiterliefen. Das ist aber nicht gesichert oder belegt. Ich erwähne das jetzt nur, weil natürlich am 9. November Mary Jane Kelly ermordet wurde.
Ja.
Und wir wissen nicht mit Sicherheit, wo Tumblety zu diesem Zeitpunkt war. Denn das wird jetzt natürlich wichtig, wenn wir ihn jetzt als Ripper-Verdächtigen betrachten. Mitte November 1888 wird Tumblety nun offenbar mit den Whitechapel-Morden in Verbindung gebracht. Und zwar haben wir jetzt hier keine Anklage oder sowas, sondern es ist wohl mehr ein Ermittlungsansatz. Tumblety ist jetzt wegen anderer Delikte bekannt und wird nun auch bezüglich der Whitechapel-Morde überprüft. Das haben wir ja schon immer mal anklingen lassen. Ne? In ihrer Not haben die Ermittler der Whitechapel-Morde überall nach möglichen Verdächtigen gesucht. Und jemand, der wenige Tage oder Wochen wegen dieser viktorianischen Sittlichkeitsverstöße angeklagt wurde, ist natürlich erstmal per se auch interessant.
Ja, genau. Und damals war das halt auch nicht so klar getrennt. Ne? Das ist ja das Schlimme, weil all diese Übergriffe und so weiter, das kann halt auch einfach eine Begegnung gewesen sein, die zwischen zwei Männern eben, die damals aber nicht als solche verstanden wurde, sondern dann galt das eben als übergrifflich. Ne? Also es galt als Verstoß gegen die Sittlichkeit, auch wenn es eben einfach ein ganz normales Verhalten war unter zwei homosexuellen Menschen. Und das ist das wirklich Tragische daran. Und eigentlich, also ich meine, wie gesagt, wir werden das sicherlich gleich sowieso so beenden, aber es ist auch total tragisch, dass so jemand dann zum Ripper-Verdächtigen wird, weil also ich würde das aber schon alleine aufgrund dessen eigentlich für ausgeschlossen halten, aber mehr dazu später.
Ja, auf jeden Fall ist es sexuell motiviert gewesen, ne? Wofür er angeklagt wurde.
Ja, aus der damaligen Sicht natürlich vollkommen nachvollziehbar. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich möchte nur erklären, dass das bedeuten kann. Also wir sehen es heute ja ganz anders, aber damals bedeutete eben auch ein ganz normales, liebevolles Umgehen miteinander zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, in der Regel eher zwei Männern, traurigerweise, schon ja diesen Verstoß gegen die Sittlichkeit. Also wir wissen halt nicht, was das war. Er muss nicht jemand tätlich angegriffen haben.
Das meine ich auch. Ich meine nur, der sexuelle Charakter dessen ist natürlich das, was für Scotland Yard interessant ist, weil auch die Morde die sie jetzt zuletzt am 30. September hatten, aufgrund der Fixierung auf den Unterleib und auf die Geschlechtsorgane, für sie natürlich eine sexuelle Komponente hatten.
Ja,
und
natürlich.
Das sind jetzt zwei Dinge, die sie überprüfen wollen.
Ja, das
Aber
verstehe ich.
Aber das ist spekulativ meinerseits, ne? Denn es gibt keine Hinweise, es gibt keine Unterlagen, keine Dokumentationen, warum Scotland Yard bzw. die Ermittelnden jetzt ihre Aufmerksamkeit auf Tumblety richten. Das wissen wir einfach nicht. Mhm. Das müssen wir vielleicht auch nochmal betrachten, Tumblety und die Whitechapel-Morde. Wir haben keinerlei Beweis, wo wir irgendwie sagen, das bringt Tumblety in irgendeiner Form mit einem der Opfer, mit mehreren der Opfer in Verbindung. Mhm. Aber am 14. November wird jetzt tatsächlich ein Haftbefehl gegen Tumblety erlassen. Mhm. Und zwar nicht wegen der Whitechapel-Mordserie, das ist ganz wichtig hier zu unterstreichen, sondern wegen dieser Sittlichkeitsanklage.
Also am 14. November.
Am 14. November, mhm. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war er auch definitiv nicht im Polizeigewahrsam. Denn am 15. wird er dann verhaftet und am 16. wird er vor den Magistraten geführt. Und zwar, wie wir schon in dem Little-Child-Brief gehört haben, im Marlborough Street Police Court. Jetzt schaffte es Tumblety wohl zwei Bürgen zu beschaffen und die stellen 300 Pfund Kaution, sodass Tumblety erneut freikommt. Das haben wir auch mal in unserer Folge über Gesetz und Ordnung gehört, dass Magistrate auch Verdächtige auf Kaution freilassen konnten. Die Namen dieser Bürgen kennen wir nicht. Die werden auch nicht irgendwo in den Akten von dem Magistrat von Old Bailey irgendwo aufgeführt. Haben wir nicht. Mhm. Die haben die Summe auch nicht im Bar hinterlegt. Das dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass sie da mit dem Koffer mit Scheinen reinkamen, sondern die mussten mit ihrem Privatvermögen dafür einstehen. Das heißt also, wenn irgendwie es nicht zu dieser Verhandlung kam, Tumblety abhaut oder was auch immer, hängen die mit ihrem Privatvermögen drin und das kann die halt auch unter Umständen ins Armenhaus treiben, wenn sie nicht genug Geld haben.
Boah, ich fände das total spannend zu erfahren, wer diese Bürgen waren, ne? Weil das ist ja schon ein großes Vertrauen im Grunde. Oder das waren Menschen, denen die Sache sehr wichtig ist. Also, dass er nicht wegen dieser Vergehen in großen Anführungszeichen jetzt verurteilt wird. Aber das ist natürlich eine große Summe Geldes und da muss man auch sagen, das ist wieder nur etwas, das privilegierte Menschen machen konnten, diese Kaution leisten.
Was wir auf jeden Fall wissen oder was wir da rauslesen können, wenn er am 15. November verhaftet wurde und am 16. wieder freikommt, dass er diese Bürgen unglaublich schnell besorgen konnte. Er musste nicht lange rumfragen oder so, er hatte die wirklich schnell bei der Hand. 4 Tage später, am 20. November, beginnt die Vorverhandlung im Old Bailey. Doch der Prozessbeginn wird auf den 10. Dezember vertagt. Ich finde, das sagt uns auch was. Also zum einen scheint Tumblety nicht wegen der Whitechapel-Morde unter Verdacht zu stehen. Denn A, würdest du den nicht freilassen und B, würdest du einen Prozessbeginn nicht nochmal so weit nach vorne legen. Das heißt, er steht nach wie vor wegen, das wissen wir auch, wegen des Sittlichkeitsvergehens vor Gericht. Es mag natürlich möglich sein, dass Scotland Yard diesen handfesten Grund vorschob, um im Hintergrund weiter Ermittlungen wegen der Mordserie anzustellen. Aber auch das ist reine Spekulation, auch das wissen wir nicht. Mhm. Auf jeden Fall sollte Tumblety zu diesem Prozess nie erscheinen. Denn irgendwann, von diesem Zeitpunkt an und dem 24. November, wird Tumblety England in Richtung Frankreich verlassen haben. Denn wir wissen, am 24. November besteigt er unter dem Namen Frank Townsend den Dampfer La Bretagne mit dem Ziel New York. Das wissen wir auch alles, weil auch seine Ankunft in New York gut dokumentiert ist. Und hier ist jetzt auch erstmals Tumblety nicht mehr als der Paradiesvogel oder der Exzentriker, sondern er wird von den amerikanischen Reportern bei seiner Rückkehr in einem dunklen Alstermantel mit Derbyhut, zwar immer noch ein bisschen auffällig beschrieben, aber deutlich weniger theatralisch als früher.
Und als er dann wieder in Amerika ist, daraufhin werden dann diese Geschichten erzählt.
Ja, warte ab, pass auf. Also erstmal diese Flucht bleibt natürlich den Behörden in England nicht. Das kriegen die natürlich mit. Vor allem auch, weil die amerikanischen Zeitungen ausführlich über seine Ankunft in Amerika berichten. Und Scotland Yard informiert natürlich auch die amerikanischen Behörden. Es gibt sogar Quellen, dass ein Inspektor Walter Andrews von Scotland Yard zu diesem Zeitpunkt nach New York reiste. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da wird immer oft geschildert, ja, Scotland Yard hat versucht, Tumblety wieder einzufangen und zurückzubringen. Wahrscheinlich nicht. Dieser Walter Andrews ist wahrscheinlich nach New York gereist, um einen Betrüger, einen Roland Gideon Israel Barnett, nach Toronto zu überführen. Das ist also einfach ein Zufall, dass ein Scotland Yard, hochrangiger Scotland Yard Inspektor gerade auch unterwegs war. Auf jeden Fall, kurz nach seiner Ankunft, wird Tumblety vom New Yorker Polizeichef Thomas Burns aufgespürt. Er wohnt zu diesem Zeitpunkt bei einer Miss McNamara in der 10th East Street Nummer 79. Und die Polizei, die amerikanischen Behörden, fangen auch an, ihn zu überwachen. Und hier haben wir eigentlich ein recht bemerkenswertes juristisches Problem. Denn Polizeichef Burns macht ganz unmissverständlich klar, dass ihm die Hände gebunden sind. Seiner eigenen Aussage nach gibt es keinen Beweis für eine Beteiligung Tumblety's an den Whitechapel-Morden. Mhm. Kann also nichts machen. Und die Sittlichkeitsvergehen, wegen derer er ja in London gegen Kaution auf freiem Fuß ist und die ja wahrscheinlich, wenn wir ganz ehrlich sind, auch der Grund für seine Flucht waren, weil er sich diesem Prozess der Sittlichkeitsvergehen nicht aussetzen wollte, die sind nach amerikanischem Recht nicht auslieferungsfähig. Mhm. Mit anderen Worten, die Polizei weiß, wo Tumblety lebt. Die Zeitungen berichten täglich über seinen Aufenthaltsort. Die Öffentlichkeit kann jeden Schritt von Tumblety verfolgen und nichts kann getan werden.
Boah, das ist schon irgendwie auch wieder bizarr, ne? Also es ist schon ein schillernder Vogel.
Ja, und am 5. Dezember 1888 verschwindet Tumblety wieder mal spurlos. Und zwar entzieht er sich komplett der New Yorker Polizeiüberwachung. Man weiß nicht, wie er da abgehauen ist, aber auf jeden Fall verlieren sie ihn. Und so langsam nimmt dann auch das öffentliche Interesse wieder an seiner Person ab. Denn, das müssen wir vielleicht nochmal klar herausstellen, er wurde mit den Whitechapel-Morden auch in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass das da ein Sittenstrolch ist, der da eben über den Atlantik geflohen ist.
Das ist ja auch klar. Alleine schon wegen der Gleichzeitigkeit, ne? Also die Whitechapel-Morde waren ja ein Irrsinnsding, ein Irrsinns-Happening zu der Zeit auf der ganzen Welt, also vielleicht nicht der ganzen, aber in großen Teilen der Welt. Und natürlich, wenn dann jemand irgendwie flüchtet aus dieser Stadt, in der das passiert ist, und dann ist das auch noch so jemand, ne, der ja sowieso schon so ein bisschen vielleicht auch mal zwielichtig ist, so eine interessante Figur ja auch. Also ich verstehe das schon. Ich verstehe auch, dass die Menschen das mit den Whitechapel-Morden in Verbindung bringen, gerade vor dem Hintergrund der damaligen Ansichten zu bestimmten Themen. Nichtsdestotrotz, heutzutage sieht das vielleicht ein bisschen anders aus.
Ja, Ende Januar 1889, und zwar am 29. Januar, taucht er wieder auf. Und zwar gibt er jetzt mal wieder ein Interview, und zwar für den Boston Daily Globe. Die Überschrift lautet: Tumblety talks. He was mistaken for Jack the Ripper.
Er weiß schon, wie man es macht, ne? Richtig gut.
Zitat: Für die Engländer schien meine Schuld völlig offensichtlich. Irgendjemand hatte behauptet, Jack the Ripper sei Amerikaner und jeder glaubte diese Behauptung. Zitat Ende.
Ah, wunderbar. Ja, ja, ja.
Ja, eine nüchterne Widerlegung der Vorwürfe liefert Tumblety in dem Interview eigentlich nicht oder kaum. Und statt irgendwie ein Alibi vorzulegen oder irgendwie die Aufenthaltsorte während der Mordnächte zu erklären, das macht er auch nicht. Er geht wieder in die Offensive und zwar greift er die englische Polizei an. Er stellt sich mal wieder als Opfer von Vorurteilen, als die unschuldige Person. Er deutet sogar an, die Behörden hätten es auf sein Vermögen abgesehen. Und er verwandelt jetzt das halt wieder in seine Bühne, ne? Seine eigene Selbstdarstellung.
Und das ist ja total das alte Muster. Also vollkommen, ja. Das kann man ja erkennen. Mhm.
Und im gleichen Jahr veröffentlicht er sogar seine autobiografische Schrift. Und ich übersetze mal den Titel, weil der gefällt mir ganz gut. Dr. Francis Tumblety, eine Skizze aus dem Leben des begabten, exzentrischen und weltberühmten Arztes.
Ja, sehr schön. Ist er vielleicht einer der Ersten, der mit den Whitechapel-Morden so richtig ein bisschen Kohle gemacht hat, ne? Oder im
Eben nicht. Du musst überlegen, das Buch, das erscheint nur wenige Monate nach den Whitechapel-Morden, nach seiner Festnahme in London, seiner Flucht, nach den zahlreichen Zeitungsberichten über seine Person. Aber schreibt er darüber irgendwas in seiner Autobiografie? Gar nichts. Er spricht über seine medizinische Philosophie, über seine angeblichen Erfolge, seine Reisen, seine berühmten Bekanntschaften. Den letzten London-Aufenthalt, den er in dem Buch erwähnt, der findet in den 1870er Jahren statt.
Ja, und hat das denn trotzdem gezogen? Also haben die Menschen das denn trotzdem gekauft? Weil das stand ja wahrscheinlich nicht fest, bevor man es gelesen hat, dass nichts davon da drin steht, oder? Und das wird ja wahrscheinlich auch nur Anreiz gewesen sein, vielleicht.
Das kann sein. Über den Erfolg des Buches habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt oder habe ich nichts rausgefunden. Ich sag mal, finanziell war er ja nicht drauf angewiesen.
Nö.
Du kannst das Buch heute immer noch kaufen?
Ja.
Ich fand eher interessant, warum hat er da nicht drüber geschrieben? Es kann natürlich sein, dass sein Buch schon nahezu fertig war, als diese ganze Geschichte in London im November passiert ist. Dann hat er dieses Kapitel nicht hinzugefügt. Vielleicht wollte er auch diesen Skandal einfach jetzt loswerden. Vielleicht war das einfach nichts, was er in seiner Vita oder mit seiner Person weiter in Verbindung bringen wollte. Auch das ist möglich. Vor allem ist das Ganze ja, und das finde ich vielleicht noch bezeichnender, ja eher wieder so eine Werbebroschüre. Ne? Er will ja vielleicht gar keine Rechtfertigungsschrift in dem Sinne haben,
das glaub ich auch.
Sondern er möchte sich wieder eher auf so ein Podest stellen. Und allein dieser Titel zeigt das ja schon, wie er sich selbst sehen wollte.
Ja, und das ist ja auch irgendwie, hätte er jetzt behauptet, er wäre wirklich da wegen der Whitechapel-Morde vor Gericht gekommen oder hätte kommen sollen, dann hätte ja die Polizei in London auch sagen können, ey, Moment, nee, du warst hier wegen Sittlichkeitsverbrechen irgendwie angeklagt und nicht deswegen. Und so bleibt ja dieses Mysterium noch eher bestehen, indem er nicht darüber redet, denn es war ja nicht so. Er war ja wegen der Sittlichkeitsverbrechen im Fokus, also hauptsächlich wahrscheinlich.
Ganz genau. Das nächste Mal treffen wir ihn im November 1890 wieder. Er ist zurück in Washington D.C. und er wird mal wieder festgenommen. Und zwar eines Abends von Detective Ned Horn. Der Vorwurf lautet allerdings nicht, dass er eine konkrete Straftat begangen habe, sondern dass er ein verdächtiger Charakter sei.
Aha.
Der Beamte beschreibt ihn als auffällige Erscheinung und er findet bei der Durchsuchung von Tumblety Bargeld, wertvolle Schmuckstücke, kostbare Diamantenringe, eine goldene Uhr sowie auch Empfehlungsschreiben von angesehenen Persönlichkeiten. Außerdem, das fand ich ganz witzig, führte Tumblety ein Exemplar seiner Autobiografie bei sich.
Das ist auch so ein Move, ne? Nicht schlecht.
Ja. Bereits am folgenden Tag wird er dann auch dem Richter vorgeführt, aber der stellt mangels ja wirklich einer konkreten Straftat das Verfahren sofort ein. Zugleich macht aber auch er deutlich, dass er Tumbletys Ruf als durchaus kritisch sieht.
Mhm.
Die Polizei kündigt auch an, den exzentrischen Arzt während seines Aufenthalts in Washington weiter zu beobachten. Also, selbst in den Jahren nach den Whitechapel-Morden zieht er immer wieder die Aufmerksamkeit auch der Polizei auf sich. Diesmal wirklich nicht mit einem konkreten Fall. Er hat keinen Mist gebaut. Er war einfach, wie er war und wurde deswegen von der Straße geholt. Und danach wird es auch wieder ruhig um ihn. Und wir finden ihn jetzt erst 3 Jahre später wieder, im Jahre 1893. Und zwar ist er wieder zu Hause. Er ist wieder in seiner Heimat in Rochester und lebt wohl bei seiner Schwester. Und 10 Jahre später, in diesen 10 Jahren wissen wir nicht wirklich viel von ihm, im Jahr 1903, genauer am 28. Mai, stirbt Francis Tumblety in St. Louis an einer Herzerkrankung. Wichtig ist allerdings, wir erinnern uns an den Brief von Little Child, er hat keinen Selbstmord begangen, wie Little Child noch in seinem Brief schrieb.
Ach, stimmt. Ja.
Sondern ist mit Anfang 70 verstorben. Warum Little Child hier irrt, denn seine Flucht und Ankunft in New York, und das ist ja alles dokumentiert, weiß ich nicht. Etwas anderes ist noch kurios. Als Tumblety ins Krankenhaus eingeliefert wurde, gab er als Namen Townsend an. Also den gleichen Namen, den er auch benutzt hatte, als er aus Frankreich nach Amerika geflüchtet ist. Am Ende findet er seine letzte Ruhe im Familiengrab auf dem Holy Sepulchre Cemetery in Rochester. Und zu dem Zeitpunkt hinterließ er auf seinem Bankkonto in New York eine Bargeldeinlage von $138.000. Das wären über 5 Millionen US-Dollar nach heutiger Kaufkraft.
Boah.
Und das war dann noch ein Grund von langwierigen Erbstreitigkeiten, die danach passiert sind. Das interessiert uns jetzt nicht so. Aber im Grunde endet hier die Lebensgeschichte eines Mannes, der sich immer wieder neu erfunden hatte, vom reisenden Kräuterarzt über den exzentrischen Selbstdarsteller bis letztlich am Ende auch unwillentlich als Verdächtigen im Fall Jack the Ripper.
Mhm. Ja, total spannender Typ. An ganz vielen Stellen auch unsympathisch, an anderen Stellen nicht unsympathisch. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen darüber reden, was du davon hältst, dass er hier so oft als Jack the Ripper Verdächtiger genannt wird.
Ja, lass uns eine Sache einschieben. Und zwar möchte ich noch einmal ganz kurz zu Inspektor Littlechilds Brief zurück.
Okay.
Und zwar dieser Stuart Evans, der den Brief gekauft hatte, der fing natürlich an, nachdem er über Tumblety das erste Mal gestolpert ist, diesen zu untersuchen und zu erforschen. Und das hat er zusammen mit einem Paul Ganey gemacht über mehrere Jahre. Und am Ende veröffentlichten die beiden ihre Ergebnisse in einem Buch mit dem Titel The Lodger.
Aha, spannend.
Ja. In späteren Auflagen wurde der Titel geändert, da hieß es dann Jack the Ripper, First American Serial Killer. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Little Child schrieb ja auch, dass Tumblety bei früheren London-Aufenthalten immer wieder der Polizei aufgefallen sei und dass Scotland Yard ein umfangreiches Dossier über ihn hatte. Das Dossier kennen wir nicht, ist heute nicht mehr bekannt. Stuart Evans hält es für möglich, dass dieses Dossier jetzt aber nicht die Whitechapel-Morde betrifft, sondern Tumblety hat auch irische Kontakte und gegebenenfalls auch mit fenischen Kontakten, das heißt also mit irischen Extremisten, und dass das wahrscheinlich eher Inhalte dieses Dossiers gewesen sein könnten.
Wäre nicht erstaunlich. Genau, er war ja auch Ire, ne? Also ursprünglich war seine Familie irisch, richtig?
Richtig, er kam aus Irland.
Ja.
Jetzt aber nochmal einmal The Lodger. Wir haben ja vor einigen Folgen uns Mary Bella Blount's The Lodger angeguckt und auch den Film. Und da haben wir auch erzählt, wie die Autorin zu dieser Idee kam. Ne? Also bei einem Abendessen hat ihr jemand erzählt, dass bei seinen Eltern ein Ehepaar gearbeitet hat, Bedienstete, die dann später eine Pension aufgemacht haben und überzeugt davon waren, dass Jack the Ripper bei denen zeitweise gewohnt hat. Mhm. Bereits während der Whitechapel-Mordserie wurde auch in den Zeitungen, insbesondere im Oktober 1888, von diesem rätselhaften Untermieter berichtet. Also das ist eine Geschichte, die ist jetzt nicht das erste Mal bei Mary Bellock Lawns aufgetreten, sondern die gab es schon damals 1888. Und zwar soll dieser Untermieter in der Betty Street gewohnt haben. Die Betty Street ist jetzt ziemlich im Herzen von Whitechapel und damit eigentlich im Epizentrum der Mordserie. Die Polizei hat damals wohl auf Verdacht der Vermieter die Wohnung des Mieters durchsucht, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zurückgekehrt war, und hat dort ein blutbeflecktes Hemd gefunden. Und laut Aussagen dieser Vermieter soll der Untermieter wohl auch nächtliche Streifzüge in Whitechapel unternommen haben und, wie gesagt, verschwand dann spurlos. Aus diesen Berichten, mehr wissen wir dazu nicht, hat sich im Grunde ein eigener Jack the Ripper-Mythos entwickelt. Der kann auch die Geschichte, die Mary Bellock Lawns an diesem Abendessen gehört haben, beeinflusst haben. Vielleicht ist das auch unabhängig davon passiert. Aber immer wieder tauchte dieser geheimnisvolle Mieter auf. Und als Stuart Evans dann Tumblety erforschte, fand er die Möglichkeit heraus, oder sie stellten die These auf, dass dieser geheimnisvolle Untermieter möglicherweise Francis Tumblety gewesen sein könnte.
Aber würde denn jemand wie Tumblety in Whitechapel absteigen? Jemand, der so auf Pomp und Geld und Klasse und so abfährt?
Ja, das ist ja genau das Gleiche wie mit James Maybrick, der sich dann auch ein Zimmer in Whitechapel genommen haben soll.
Korrekt.
Und auch, dass wir ja mit ziemlicher Sicherheit, also wir wiederholen das ja gerne, ne? Aber was wir über den Ripper wissen ist, und das sind die einzigen Sachen, die wir vielleicht über ihn wirklich wissen, er muss sich in Whitechapel ausgekannt haben. Sonst hätte er diese Morde da nicht in so einer Diskretion und so schnell verschwinden können.
Genau.
Also er musste sich auskennen. Und wenn er sich da gut auskennt, wird er wahrscheinlich auch ein Bewohner des East Ends gewesen sein.
Mhm.
Und wenn er ein Bewohner des East Ends ist und sich da irgendwie waschen kann, eine eigene Unterkunft hat, muss er auch dort gearbeitet haben. Und das sind zwar auch immer noch Spekulationen, aber das ist zumindest das, was wir am ehesten über den Täter wissen.
Richtig.
Und das würde jetzt auch gegen Tumblety natürlich sprechen.
Ja, genau.
Hast du denn überhaupt irgendwas gehört, was dich jetzt überzeugen könnte, dass Tumblety ein möglicher Ripper sein könnte?
Tatsächlich nicht.
Nee, ich nehme ja auch nicht. Wir haben ja schon über die Gebärmütter gesprochen, die Frauenfeindlichkeit, die Homosexualität, aber das ist...
Ja, aber vor allem nur mal so am Rande, ich bin keine Psychologin und auch keine Fachfrau hier, das muss ich einmal großer Disclaimer, aber soweit ich weiß, ist es so, dass sexuell motivierte Serientäter eher die Bevölkerungsgruppe ermorden, die sie für sich als sexuelles Gegenüber empfinden.
Ah, okay, pass auf, da legst du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt, denn... Stuart Evans und dieser Paul Gainey, die haben 15 Gründe aufgeführt in ihrem Buch, weshalb aus ihrer Sicht Francis Tumblety zu den wichtigsten Verdächtigen der Whitechapel-Morde gezählt werden sollte. Diese Liste, diese 15 Gründe, das sind natürlich keine Beweise, sondern ich würde sie als Anklagepunkte versehen. Wir haben jetzt nicht wirklich was gefunden in dieser Darstellung über Tumblety, was uns jetzt überzeugt hat. Deswegen lass uns doch mal einmal gucken, was die meinen von diesen 15 Punkten.
Ja, okay, ich bin gespannt.
Erstens. Tumblety erfüllt viele Merkmale dessen, was man heute als Profil eines Serienmörders bezeichnet. Er soll Frauen und insbesondere Sexarbeiterinnen gehasst haben. Wir erinnern uns an die Abtreibungsaffäre, an die angeblich gescheiterte Ehe mit einer ehemaligen Sexarbeiterin, die Sammlung von Gebärmüttern.
Aber diese drei Punkte gerade finde ich nicht einleuchtend. Also klar, es soll wohl auch andere Quellen geben, die belegen, dass er auch schlecht über Frauen gesprochen hat, dass er sie nicht mochte. Das finde ich dann schon eher... könnte man anführen. Aber also die Abtreibungsgeschichte ist ja nichts, das für Frauenhass spricht. Und die anderen Geschichten sind halt nicht belegt.
Richtig. Ja, er ist exzentrisch. Das ist jetzt erstmal kein Verurteilungsgrund.
Mhm.
Frauenhass, ja, da finden wir Hinweise drauf. Möglicherweise hat er eine verstörende Sammlung anatomischer Präparate. Aber das alles beruht ja auf Erinnerungen von diesem Colonel Dunham.
Ja.
Diese Sammlung anatomischer Stücke sind halt, hatten wir ja schon gesagt, nicht unabhängig belegt. Und ein modernes Täterprofil ist jetzt halt auch wieder ganz schwer auf die viktorianische Zeit übertragbar. Das ist genauso wie mit der Bisexualität,
richtig,
die wir heute so kategorisieren.
Ja.
Also das überzeugt uns noch nicht. Gucken wir mal auf den zweiten Punkt. Tumblety befand sich zur Tatzeit in London und könnte tatsächlich der berüchtigte Batty Street Lodger gewesen sein. Dadurch hätte er gute Ortskenntnis im East End besessen.
Ja gut, so wie tausende andere Männer.
Also ja, wir wissen, er war in London.
Ja.
Alles andere ist reine Hypothese. Drittens, aufgrund seiner Sammlung von Gebärmüttern, seiner medizinischen Tätigkeit und seiner kurzen Beschäftigung bei Dr. Lispenard in Rochester, könnte er anatomische Kenntnisse besessen haben.
Ja, aber du hast ja vorhin sehr subtil sehr oft darauf hingewiesen, dass er nichts von Operationen hielt. Also hat er wahrscheinlich keine Kenntnisse in der Richtung erworben. Also würde ich sagen, scheidet auch aus.
Ja, genau. Also wir wissen, dass er vermutlich bei diesem Dr. Lispenard gearbeitet hat. Vielleicht hat er da auch Medizinflächen etikettiert. Man weiß es nicht. Er hatte keine reguläre medizinische Ausbildung. Und auch die Tatsache, ob der Ripper anatomische Kenntnisse gehabt hat, ist ja immer wieder ein Streitfall. Ja. Die einen sagen, braucht er nicht. Die anderen sagen, muss er gehabt haben. Gut, das überzeugt uns auch nicht. Vierter Punkt. Er wurde im Herbst des Schreckens festgenommen. Also genau in dem Zeitraum, wo die Mordserie stattfand.
Genau, wie wahrscheinlich auch hunderte andere Männer.
Genau, er wurde festgenommen, ja, das war zufälligerweise kurz vor Mord von Mary Jane Kelly. Aber wir haben keine konkreten Verdachtsmomente, die ihn irgendwie mit dieser Mordserie in Verbindung bringen. Es war ein Sittlichkeitsdelikt. Das ist vielleicht noch das stärkste Argument, aber auch das überzeugt uns nicht. Gut, fünftens, nach seiner Flucht aus England am 24. November 88 kam es zu keinen weiteren Rippermorden.
Also A ist nicht 100% sicher, aber gehen wir mal davon aus, es hörte mit Mary Jane Kelly auf, dann, also das ist ja, also es ist sehr weit hergeholt.
Das ist wieder unser kanonisches Fünf-Problem.
Eben.
Sind eine Frances Cole oder die vielen anderen Frauen, die danach noch ermordet wurden, von einem anderen Täter getötet worden?
Genau, wie definitiv ist denn das?
Richtig.
Aber wie auch immer, es ist ja, also ja gut, meinetwegen.
Also zeitlich passt es, okay, aber dann müssen wir auch an die kanonischen Fünf glauben.
Ja.
Okay. Punkt 6. Chief Inspector Littlechild, eine hochrangige Persönlichkeit bei Scotland Yard, hielt ihn für einen sehr wahrscheinlichen Verdächtigen.
Ja gut, also wenn wir so anfangen, dann gilt das auch für sehr viele Männer, denn es gibt ja ganz viele dieser unterschiedlichen privaten Korrespondenzen, Memoranden oder privaten Aufzeichnungen von Polizeibeamten der damaligen Zeit, die auch nur im geringsten irgendwie mal vorbeigelaufen sind an einer Tür, wo jemand darüber gesprochen hat. Also es ist ja, jede Person hat irgendeine Meinung dazu gehabt. Good Little Child war natürlich jemand, der vielleicht mehr damit in Verbindung kam als andere, die auch was dazu gesagt haben, aber trotzdem, da auch das ist kein Beweis, weil wie gesagt, also auch ein Kosminski oder so sind ja nun wirklich von der Polizei damals besprochen worden. Oder zumindest sieht das in den nachträglichen Korrespondenzen so aus.
Ja, da bin ich auch total bei dir. Es ist natürlich immer spannend, wenn Leute, Ermittler aus der Zeit zu Wort kommen. Ne? Das ist, aber er war jetzt nun mal nicht wirklich an den Ermittlungen beteiligt. Seine Aussage ist 25 Jahre später getroffen worden und wir kennen auch seine Beweggründe nicht genau. Ich habe jetzt auch zugegebenermaßen den Brief ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Da ist ja offensichtlich ein Schriftverkehr davor passiert. Aber so viel sei gesagt, Sims hatte nach wie vor, wollte er einfach nur mal hören, was er vom Ripper meinte und er sprach von einem Dr. D. Da wird auch noch mal herum überlegt, ob das nicht vielleicht Montague Druitt gewesen sein könnte. Ja. Auch nochmal ein spannender Verdächtiger.
Mhm.
Brief und Aussagen von Little Charles sind echt. Vielleicht hatte er auch Dokumenteneinsicht. Wir wissen das nicht. Aber es, ich sage mal, es ist ein historisches Indiz. Es ist kein Beweis.
Nee, und wie bei all diesen anderen Verdächtigen gilt ja auch, hätten sie Beweise gehabt und hätten sie so einen starken Tatverdacht gehabt, dann hätten sie ihn nicht einfach ziehen lassen.
Richtig. Kommen wir zu Punkt 7. Tumblety benutzte falsche Namen, er verschwand immer wieder spurlos und vor seiner Festnahme war er schon der Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Korrekt, aber in ganz anderen Dingen, also für ganz andere Vergehen und eigentlich ist das auch ein sehr starkes Argument dagegen, denn er war einfach ein Schnacker, ein Betrüger, ein ja Quacksalber. Er hat sicher viel falsch gemacht, aber er ist ja nicht irgendwie wegen Mordes oder außerordentlicher körperlicher Gewalttätigkeit in Erscheinung getreten.
Mhm.
Vorher, oder?
Nein, ich kann ihm nichts hinzufügen. Absolut richtig, hast du es zusammengefasst. Punkt 8. Scotland Yard und die amerikanische Polizei standen wegen seiner Flucht von Frankreich nach New York mehrfach miteinander in Kontakt. Ja, ist so. Das ist gut belegt. Aber das beweist halt leider gar nichts.
Nee, ich meine, er ist ja auch abgehauen.
Ja,
das ist ja unbestritten. Und er sollte ja auch vor Gericht, also ob wir das jetzt heute gutheißen oder nicht, ist dahingestellt, das ist nicht bestritten. Das hat nur nichts damit zu tun.
Genau. Punkt 9. Einer der drei leitenden Scotland Yard-Inspektoren wurde zur gleichen Zeit nach New York entsandt, möglicherweise um Tumblechee zu verfolgen.
Möglicherweise nicht.
Möglicherweise auch nicht, genau. Also nachweislich richtig, da war ein Scotland Yard-Inspektor, hat mir ja gesagt, aber vermutlich wegen einer ganz anderen Sache. Es gibt auch keinen Nachweis, dass er wegen Tumblechee unterwegs war. Punkt 10. Tumblechee gelang es erneut, sich der Festnahme in New York zu entziehen.
Hä, aber das ging ja gar nicht darum.
Nee, genau. Er entschwand aus einer überwachten Unterkunft, aber das war's. Es bestand kein Haftbefehl gegen ihn in New York. Die haben ihn halt weiter beobachtet.
Ja, und wie gesagt, er hat ja schon immer, also zumindest soweit wir das nachverfolgen können, so ein Leben geführt. Na, er war halt kein blütenreiner Mensch. Das ist sicherlich auch nicht das, was wir hier behaupten werden und wollen.
Genau. Dann als Punkt 11. Tumblechee verfügte ja auch über ganz viel Geld und Vermögen. Ne? Er konnte dadurch häufig reisen, schnell wieder verschwinden. Mhm. Er konnte gegebenenfalls blutbefleckte Kleidung problemlos loswerden und auch ersetzen. Ja, also es stimmt alles, aber Vermögen alleine macht einen ja dann noch nicht zum Mörder.
Nee, in der Tat. Und auch da gilt wieder ja, das gilt auch für 10.000 andere, die zu diesem Zeitpunkt in und um London unterwegs waren.
Genauso wie Punkt 12. Er war exzentrisch, zugleich jedoch auch intelligent und gerissen.
Ja, also das ist noch keine Straftat und auch kein Beweis.
Ja, kein kriminologisches Merkmal, ne?
Nee.
13. Er zeigte zeitweise eine Neigung zur Gewalt. Möglicherweise umfasste seine Laufbahn weitere Straftaten im In- und Ausland.
Hä, aber welche Straftat habe ich denn verpasst?
Nee,
hier?
Es hast du nicht. 1888 gibt es die Anklage wegen dieses mutmaßlich sexuellen Übergriffs. Und darüber hinaus haben wir keinerlei Muster, Vorwürfe, irgendwas, dass er körperlich gewalttätig wäre oder zu Gewalt neigen würde.
Genau. Und was da vorgefallen ist, wissen wir ja auch nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Genau. Die Londoner Vorwürfe wurden ja auch gerichtlich gar nicht geprüft. Es ist ja gar nicht zu einem Verfahren gekommen.
So.
14. Jetzt haben wir es gleich. Mehrere seiner Bekannten in Amerika hielten es bereits 1888 für möglich, dass er Jack the Ripper gewesen sei.
Welche seiner Bekannten denn? Ich habe jetzt von diesem Colonel gehört.
Ja, ist, also sag mal so, die Presse war gierig und hat immer wieder Nachbarn, hatte ich ja am Anfang mal dieses Zitat,
ja, okay.
Leute, die ihn irgendwie kannten, ausgehoben und befragt. Und diese Zeitungen zitieren halt immer entsprechende Vermutungen. Ich habe das jetzt aber auch bewusst hier nicht zum großen Thema gemacht, weil die sind halt 1888 im Kontext entstanden, unter dem Eindruck der öffentlichen Berichterstattung.
Genau, und das ist ja für so viele unserer Verdächtigen der Fall. Ne? Also für jeden dieser Personen, die zu der damaligen Zeit schon in den Fokus gerieten, wirst du auch Berichte finden, dass irgendwer überzeugt ist, dass genau diese Person jetzt Ripper war. Also das ist ja leider immer so Teil des Ganzen, dieser Berichterstattung in dieser Zeit.
Ja, und als letztes haben wir noch Punkt 15, aber der ist ein bisschen dröge, denn da wird gesagt, dass er doch tatsächlich der Betty Street Lodger war. Das haben wir ja gerade schon in einem anderen Punkt gehabt. Ja, es gibt Indizien, er war zu dem Zeitpunkt in London. So, Nachweise, Beweise, irgendwas haben wir nicht.
Das ist aber ein sehr, sehr, sehr schwaches Indiz, in der Tat.
Ja, sagen wir mal alle 15 Anklagepunkte.
Ja.
Ja. Das haben wir auch schon bei den anderen Verdächtigen gehabt. Es gibt nicht diesen einen Punkt, der die irgendwie an die Wand nagelt, sondern das sind immer eine Summe von vielen kleinen Indizien und die zusammengenommen. Einige sind da vielleicht sogar historisch belegt, aber andere sind halt einfach Vermutungen oder aus Erinnerung oder so.
Ja, und ganz ehrlich, ich finde, da sind bisher alle die Verdächtigen, die wir besprochen haben, noch wahrscheinlicher. Weil es einfach gar keinen Hinweis darauf gibt, in seinem Lebenslauf, dass er solche Taten begehen würde. Er hat auch, glaube ich, nicht die Motivation. Und was sollte er da im East End wohnen? Also, dass er vielleicht da war und sich vielleicht, wer weiß, vielleicht, es gibt ja für alle möglichen Interessen da auch Möglichkeiten, sich zu vergnügen oder so. Das sei ja dahingestellt, ist ja auch so weit und so gut. Aber dass er sich da eine Wohnung sucht oder ein Zimmer nimmt, so ein exzentrischer Typ, ich finde da das englische Wort flamboyant so schön, also so ein ja Mensch, der so viel Wert legt auf die größten Ringe und die schicksten Uhren und alles und die Klamotten und so, das, der sitzt dann da im East End in einem Zimmerchen und nee, das sehe ich absolut nicht. Der möchte sich doch umgeben mit Leuten, die was bedeuten. Also das sieht man ja in seinem ganzen Leben, ich glaube das nicht. Gut, nichts ist unmöglich. Aber auch wir können ja nur gucken, was wir für Wahrscheinlichkeiten oder wie stichhaltig diese Indizien sind. Und
ja, und was wir halt wissen. Wir haben halt immer so ein, das werden wir auch bei allen Verdächtigen haben und überhaupt bei allem, worüber wir bei dieser Whitechapel-Mordserie sprechen. Es gibt immer diese unvollständigen Ermittlungsakten, die so eine gewisse Grauzone einfach belassen. Jetzt in diesem Falle wissen wir auch nicht, welche Informationen Littlechild irgendwie mal hatte oder wusste. Ja. Wir wissen auch nicht, ob irgendwie es jemals konkrete Beweise Scotland Yards gegen Francis Templeton gab. Mir war einfach nur wichtig, dass wenn irgendwie wieder, so wie bei mir Anfang Mai in London im East End auf einem Ripperwalk jemand sagt, aber das war doch ein Typ, der war homosexuell, der hat Frauen gehasst und der hatte Gebärmütter an Gläsern. Und dadurch ist er doch auf jeden Fall hochwahrscheinlich auch Jack the Ripper. Dass man dann einfach sagt, nein, nein. Also erstmal diese drei Punkte können wir nochmal auseinandernehmen. Aber das alleine macht einen doch nicht zu einem Serienmörder.
Ja, und das ist wirklich... Ja, problematisch, ne? Also natürlich, es war eine andere Zeit und man hat die Dinge so verstanden und so gesehen. Aber ja, da sollten wir heute eigentlich weiter sein als Gesellschaft.
Ja, und ich hatte wieder so einen Spaß bei dieser Recherche, muss ich dazu sagen. Denn gucken wir doch mal auf das Leben von Francis Templeton. Das war ein ungebildeter Junge, ein irischer Einwanderer. Der hat Pornoheftchen auf einem Boot verkauft. Der wurde dann der Great Indian Herb Doctor, hat Millionen verdient, war ein Selbstdarsteller, hat sich auf Podeste gehoben, ob es ihm zustand oder nicht. Er wurde als Lincoln-Attentäter oder Verschwörer, sagen wir mal, gehandelt.
Ja.
Er galt als einer der rätselhaftesten Verdächtigen, als der Ripper-Kandidat schlechthin, bis heute noch. Eigentlich hat er doch sein Ziel erreicht. Nach über 130 Jahren reden wir immer noch über diesen Typen und gucken uns sein Leben an. Das ist doch eigentlich sein größter Triumph. Also das hätte er mit keinem Pamphlet und mit keiner Autobiografie so geschafft, wie er das letztendlich mit seinem gesamten Leben geschafft hat, dass wir ihn jetzt hier so besprechen.
Das ist sowas von wahr. Also ich glaube, es wäre ihm ganz recht, dass noch heute sein Name in so vieler Munde ist und vielleicht sogar am Ende, dass beim Ripper Walk über ihn gesprochen wird, wer weiß.
Ja, und vor allem, dass wir nichts von ihm wirklich mit Sicherheit sagen können. Mhm. Das ist doch das eigentlich, wo er jetzt wahrscheinlich noch vor Freude im Grab rotiert.
Ja, das glaube ich auch, ja, ja. Also ja, ein total abgefahrener Typ, gar keine Frage und eine ganz spannende Lebensgeschichte. Also ja, wenn er nicht so fragwürdige Dinge getan hätte, dann könnte man das auch einfach nur cool finden.
Richtig, ja.
So muss man sagen, das ist natürlich auch viel Gefährliches dabei gewesen und er hat sich ja auch anderen Menschen geschadet auf die eine oder andere Weise. Aber das, wofür er hauptsächlich jetzt bekannt ist oder worüber wir heute viel gesprochen haben, das ist halt einfach schlicht keine Straftat und ja, werde heute anders bewertet. Also nur weil jemand homosexuell ist oder bisexuell oder wie auch immer, interessiert am gleichen Geschlecht, ob jetzt immer oder manchmal oder wie auch immer. Das ist halt kein Verbrechen und das erinnert einen eben auch immer wieder daran, nur weil jemand damals als Verbrecher gesehen wurde wegen sowas, als Sittlichkeitsverbrecher, wird heute noch darüber gesprochen im Grunde, dass er ja ein Sittlichkeitsverbrecher war und deswegen könnte er ja in Frage kommen. Aber es war kein Verbrechen und es kann natürlich sein, dass er übergriffig war, ne? Kann sein, dass er Männer belästigt hat, dass er sie irgendwie, ja, ohne ihre Zustimmung berührt hat oder irgendwas gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass das einfach nur sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern waren, die da vor Gericht standen. Wir wissen es nicht. Nichtsdestotrotz ist es nicht dasselbe wie ein Serienmord. Und schon gar nicht so ein bestialischer wie die Whitechapel-Morde. Also das wäre heute mein flammender Appell zum Abschluss.
Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Für mich ist Templeton einer der eher unwahrscheinlicheren Verdächtigen. Da hatte ich schon deutlich spannendere, über die ich recherchiert habe. Er wird aber auch nicht der letzte sein. Wir werden uns noch weitere interessante Leben angucken, denn das ist es. Ja. Ne? Es sind interessante Leben von spannenden Personen.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, was für eine spannende Person und was für ein spannendes Leben. Und das ist es ja auch, was wir uns hier so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, dass wir eben in die Leben der Menschen eintauchen wollen und das euch auch ein bisschen näher bringen, wie das war damals.
Ja, danke dir, Nina, dass du mir heute wieder zugehört hast.
Danke dir, dass du wieder so eine spannende Geschichte für uns recherchiert hast. Ich bin schon sehr gespannt aufs nächste Mal. Ich weiß ja, worum es da gehen wird und das ist wirklich ein ganz tolles Thema. Könnt ihr euch darauf freuen?
Oh ja, das wird wirklich gut. Und es wird auch eine kleine Brücke zu unserer übernächsten Folge sein. Aber wir sehen ja, es greift ja alles hier immer irgendwie mehr oder weniger ineinander.
Genau, und lieberweise bereitest du das auch nochmal vor. Aber ich glaube, ein bisschen ist das auch, weil das ein Thema ist, das dir sehr am Herzen liegt, ne?
So viel
kann man, glaube ich, schon mal verraten. Also das war etwas, ich habe deinem freudigen Quieken entnommen, du freust dich schon darauf, das zu recherchieren.
Ich freue mich doch immer darauf, mit dir hier zu sprechen. Aber das ist wirklich ein tolles Thema. Und ich habe da auch Spaß dran, das vorzubereiten und vor allem noch mehr Spaß, euch das dann hier vorzustellen und bin absolut aus dem Häuschen, wenn ihr dann auch wieder zuhört und uns vielleicht ein paar positive, nette Worte da lasst, über die wir uns immer freuen.
Genau, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns riesig, von euch zu hören. Gerne gern auch mit Wünschen, worüber wir nochmal so sprechen könnten oder wenn ihr was Nettes zu sagen habt. Nett ist immer besser. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr uns ein oder zwei Kaffee ausgebt über unsere kleine Kaffeekasse. Alle Links findet ihr natürlich, wie immer, in den Shownotes.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.